Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kickass Radio Sportplatzes. Gespräche für alle und keinen. Heute nehme ich mir zum ersten Mal eine Region zum Anlass, einen Podcast aufzunehmen, nämlich das Engadin, ein einzigartiges Hochtal in der Schweiz, in das es viele Athleten zieht, um hier ein Höhentrainingslager zu absolvieren. Laura und ich haben beispielsweise unseren ersten Urlaub hier verbracht, damals noch mit großen Mountainbikes, mit großen Federwegen. Seit nunmehr fast 15 Jahren sind wir hier unterwegs zum Urlaub machen, aber auch seit fast 10 Jahren ganz gezielt zum Training. Ich möchte vier unterschiedliche Menschen vorstellen, die diesen Ort beleben. Vier Gesichter, vier Köpfe des Engadins, die wir innerhalb der letzten Jahre kennen und schätzen lernen durften. Viel Freude bei dieser anderen Form des Podcasts.
Hey Samira, herzlich willkommen im Kickass Radio.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Hast du Lust, dich einmal kurz selbst vorzustellen als echte Engadinerin, St. Moritzerin?
Ja, sehr gern.
Trainerin?
Ja.
Mama?
Mit alles drum und dran. Ich bin Samira Bontoniali. Ich bin aufgewachsen oder geboren in Samaden, in die Schule in St. Moritz, 9 Jahre. Habe meine Berufslehre im Engadin absolviert und bin inzwischen Berufstrainerin im Engadin und das im Triathlon-Bereich.
Ich frage einfach mal ganz neugierig. Soweit ich weiß, hast du als Jugendliche wie alle hier im Engadin irgendwas mit Skisport gemacht?
Das genau, ist korrekt, oder? Ja. Bis 14 war ich im Ski-Nachwuchskader und habe aber nebenbei immer geschwommen, bin sehr aktiv, Fahrrad oder Laufen, habe das eigentlich alles auch nebenbei gemacht, aber war eigentlich wirklich im Nachwuchskader.
Jetzt musst du mir das ein bisschen erklären, was treibt eine 14-Jährige hier weg vom alpinen Ski, vom Langlaufski, weil mich zieht es eigentlich primär wegen der Skier ins Engadin, zumindest im Winter. Und wenn ich mir jetzt als Jugendlicher vorstelle, wäre es ein Gefühl, im Paradies groß geworden zu sein. Was ist denn bei dir passiert?
Das war ein bisschen so, dass ich mich entscheiden musste zwischen Skifahren und Triathlon. Ich habe, glaube mit 8 meinen ersten Triathlon in Chur nebenbei. Dadurch, dass ich am Schwimmclub war, bin ich da an die Startlinie und habe dann immer wieder, war auch im Sommer im Sommercamp. Und dann war es so, dass die Ski oder der Skikader, das Skikader hat mir dann wie die Limite gesetzt, du kannst nicht mehr beide Sportarten machen, im Sommer Triathlon und im Winter Ski. Du musst dich entscheiden. Und dann war es für mich klar, okay, ich kann beim Triathlon 3 Sportarten ausführen, beim Ski nur eine und war auch erfolgreicher zu diesem Zeitpunkt beim Triathlon. Und das war so ein bisschen der Punkt vom Wechsel. Und ich muss sagen, ich mag den Winter, aber ich mag halt den Sommer auch sehr. Und deswegen hat es mich dann in den Triathlonsport reingezogen.
Ja, mega cool, weil das ist ja schon anspruchsvoll, denn du hast ja eigentlich die Hälfte Winter und die Hälfte Sommer überhaupt nur hier.
Ja, es ist so. Es ist auch jetzt zum Teil relativ schwierig, wie packen wir das ganze Training im Winter, dass es nicht nur Indoor ist, dass wir auch draußen trainieren und von der Kälte und dem Ganzen. Also es ist schon eine Challenge, aber umso schöner ist es dafür im Sommer auch hier zu trainieren.
Ja. Du sagst, es ist wunderschön hier zu trainieren. Das ist deine Heimat, St. Moritz, das Engadin. Kannst du mal aus deiner Perspektive beschreiben, was macht für eine echte Engadinerin, St. Moritzerin, die Heimat des Engadin aus? Oder heute lebst du in Maloja an dem westlichen Ende des Engadins und ich glaube, du brennst für deine Heimat und nimm uns doch mal mit, was das alles für dich ausmacht.
Ja, ich bin wortwörtlich eine Engadinerin und wenn es länger als 3 Wochen weg vom Tal ist, dann habe ich auch wirklich bin ich eine Heimweh-Engadinerin. Und für mich ist es so, dass es so abwechslungsreich ist. Du hast so viele Möglichkeiten über die verschiedenen Trails beim Laufen, dann beim Biken oder Gravel oder Straße. Also du kannst wirklich alles ausführen. Es sind so viele schöne Aussichtspunkte. es ist sogar als Engadiner steht man manchmal da und denkt, wow, es ist so schön bei uns im Tal. Und das macht es aus, aber auch die Ruhe. Du hast 2-3 Monate, da ist sehr, sehr viel los und es ist sehr hektisch im Tal. Und aber die Zeit, die sonst wie der Mai, der jetzt kommt, oder der Herbst, das ist wunderschön und ist einfach nur auch als Engadiner eine Oase, ein Ort des Friedens, der Ruhe und auch eine Geborgenheit im Tal.
Ja, ich finde es total spannend, als jemand, der von außen gekommen ist. Ich habe mich auch ein Stück weit ja hier in die Landschaft verliebt und in die Möglichkeiten, die es hier für mich gibt. Und ich finde den Kontrast total spannend, denn wenn jetzt die meisten unserer Zuhörer werden erstmal mit St. Moritz diesen Luxus assoziieren, ja, und den gibt es ohne Frage. Und auf der anderen Seite ist aber der viel größere Teil eben die Natur, das Gelände, das Terrain, der Spielplatz in Engadin, den ich so wunderbar und spannend finde und wegen dem, glaube ich, auch so viele Sportler hier hochkommen. Du hast als Sportlerin irgendwann den Seitenwechsel gewagt. Du hast den Switch gemacht von der aktiven Athletin hin zur Trainerin. Wie ist das passiert? Was hat sich da vielleicht auch in dir bewegt? Und ja, erzähl doch einfach mal.
Es war der Switch, der war nicht direkt von der Athletin zur Trainerin, sondern da sind ein paar Jahre, liegen ein paar Jahre dazwischen. Ich habe wirklich mit dem Triathlonsport aktiv gestoppt, bin dann erstaunlich ins Kitesurfen, habe da 3 Jahre wie eine Gepickte gekitet. Auch hier wunderschön im Tal. Und dann hat es mich plötzlich wieder zum Triathlon hingezogen und den Wechsel auf die andere Seite als Trainerin. Und das ist so ein bisschen das Vermitteln der Leidenschaft oder der Passion, die ich lebe für den Sport, an die Jugend, an die Kinder und Junioren weiterzugeben. Das hat mich dorthin bewegt.
Mhm. Du bist jetzt da auch, sage ich mal, wirklich auch ganz krass eingestiegen, denn hier ins Tal ist Brad Sutton gekommen, glaube ich, zu dem, wenn ich das richtig so ungefähr auf dem Schirm habe. Ein mega erfolgreicher, aber auch in Teilen umstrittener Coach. Du hast den kennengelernt, du hast, glaube ich, auch bei dem gelernt. Was hast du von dem gelernt und was machst du vielleicht auch heute anders?
Ja, das war eigentlich ganz eine spezielle Situation. Ich habe nebenbei, ich bin 100% in einem Sportgeschäft, habe ich eine Filiale geführt, habe nebenbei Kinder im Schwimmen unterrichtet und dann kommt Brad Sutton zu mir und sagt, er möchte mich als Trainerin ausbilden. Dann schluckt man mal kurz, weil es ist schon, ja, er hat seinen Namen und er hat seine Geschichte. Und dann ist Nicola noch zu mir gekommen und Reto, also Nicola Spierig und Reto Hug, und haben auch mit einem Projekt für die Kinder, wollten sie mich da reinholen und dann habe ich gesagt, okay.
Machen wir vielleicht noch ganz kurz Stopp. Brad Sutton haben wir vorgestellt, Nicola Spierig.
Nehmen wir nachher.
Mega erfolgreiche, die erfolgreichste Schweizer Triathletin neben Daniela Rief. Olympionikin, Mama, Reto, wahrscheinlich derjenige, der noch davor, noch einen Tacken älter. Ich glaube, er war auch einer der olympischen Distanzathleten, die, als ich durch die ersten Triathlon-Zeitungen geblättert habe, sehr erfolgreich war. Und die treffen sich hier oben eben alle. Ich glaube, das kann man vielleicht noch so beschreiben. Ja. Wahrscheinlich hast du zu denen auch aufgeschaut, du junge Athletin warst.
Und ich bin mit denen natürlich, also Daniela Rief, alle, die bei Brett waren, die sind natürlich, waren in meinem Jahrgang. Und durch das war ich auch im Kontakt mit all den Athleten und mit Brett. Und so habe ich dann wirklich von einer Saison auf die andere entschieden, okay, ich stopp mit meinem Job und wage den Schritt in die Richtung Triathlon. Vor allem im Engadin ist das ja, ich sage immer auch, der Schwimmunterricht, das ist die Entwicklungshilfe, die ich da leiste. Aber es ist, es hat Potenzial, weil im Sommer halt, oder alles fokussiert sich auf den Winter und sehr wenig auf den Sommer. Und so habe ich wirklich den Schritt in diese Lücke, die es hier oben gibt, gewagt und ja, mittlerweile 5 Jahre da dabei und das ist, es wächst und das ist einfach auch schön zu sehen. Und von Brett, muss ich sagen, habe ich sehr viel mitgenommen. Ich bin aber sozusagen, ich gehe mit der Zeit mit und da macht ihr viele Sachen noch anders, mache ich aus meiner Sicht, bin ich auch kritisch und sehe gewisse Sachen, okay, das mache ich jetzt nicht so, wie Brett das macht, was aber auch er immer sagt, wir neuen, jungen Coaches müssen mit der Zeit mitgehen. Und ja, das funktioniert und es ist sehr erfüllend für mich.
Ja, ich habe mir mal notiert, also ich beobachte dich ja und wir sehen uns ganz häufig beim Training und du bist Vorsitzende vom St. Moritzer Triathlon Verein, Home of Triathlon.
Ja.
Du hast die Kinder- und Jugendgruppen.
Genau.
Ja, du hast lange den Philipp Bossart begleitet, den man vielleicht auch wirklich so weit kennt. Der hat eine krasse Brandverletzung gehabt und hat sich hin zum Challenge Rot gearbeitet. Da kennen ihn einige aus unserer Kickers-Community.
Ja,
genau. Du betreust auch noch Erwachsenenathleten, ist das korrekt?
Ja.
Das ist massiv viel. Was macht denn das Kinder- und Jugendtraining hier oben aus?
Ich glaube, das Kinder- und Jugendtraining, das ist so ein bisschen das Herz vom Triathlon zu starten oder zu aktivieren. Dass es hier, ich sage mal, das Einzugsgebiet für Erwachsene, Age-Grouper, ist relativ klein, aber dass wir das größer und attraktiver machen, habe ich mit dem Kindertraining, Jugendtraining, Juniorentraining gestartet und es wächst immer, immer mehr. Also wir sind mittlerweile in der Schweiz von Swiss Triathlon auch ein Regionalzenter oder wenn man eine Basis und wir haben Athleten, die kommen von der Ostschweiz und trainieren mit unserem Team. Also es ist so ein bisschen die Zentrale. Und ja, das andere sind halt auch die Age-Grouper und wenn die Profis hier oben sind und Brett nicht da ist, darf ich auch ein Auge auf sie werfen. Also es ist so das Gesamtpaket und ich glaube auch, das ist für mich als Trainerin zeigt so, oder darf ich in jedem Bereich dazu lernen und mit ihnen mitwachsen.
Es kommen auch immer mehr sowohl Profisportler als auch ambitionierte Altersklassenathleten, glaube ich, im Sommer ins Engadin zum Trainieren oder auch im Winter zum Skilanglaufen. Was würdest du jemandem empfehlen, der hier hochkommt und Gast im Engadin ist?
Ich würde ihm erstens empfehlen, kommt nicht im Juli, August, sondern kommt im Juni, September, Oktober, in diesen Zeiten, dass ihr das Tal erlebt und auch genießen könnt und auch, dass man alles mitnehmen kann. Im Juli, August ist es sehr voll. Da sind wirklich alle Athleten da, über Läufer, über Radfahrer, über
Ruder,
alles ist da und dann ist es auch relativ... ja, es ist schön, wenn der Track voll ist oder das Pool, aber man hat halt dementsprechend nicht so viel Platz. Und sonst empfehle ich einfach wirklich die Landschaft zu genießen, das Training. Jedes Training ist, es gibt so viele verschiedene Orte, die man erkunden kann. Das ist sicher das, was es ausmacht.
Was ist die schönste Radtour in deinen Augen?
Die schönste
Machen wir On-Road und Off-Road.
Okay, machen wir... On-Road würde ich empfehlen, der Julier Albula.
Ja.
Zuerst den Julier hoch, dann runter Richtung Tiefenkastel, Albula, La Ponte und zurück, diese Runde, also den Julier Albula Loop. Und dann Offroad, da würde ich in Sebaplana starten, dann Richtung Pontresina ins Val Rosec und dann den ganzen Weg am Inn entlang bis Champ und auf der anderen Talseite wieder zurück. Dann hat man wirklich fast alles gesehen. Ja, das sind so meine zwei Favoriten.
Mega cool. Du hast noch in mehr Sachen auch deine Finger mit drin. Ihr habt letztes Jahr zum ersten Mal, also ihr habt natürlich schon immer den Kinder- und Jugendcup in Silvaplana mit dabei, vom Swiss Triathlon.
Genau.
Aber ja. Ihr habt letztes Jahr zum ersten Mal das Jan Frodeno Gravel Event Scrail in Silvaplana gehabt. Da hast du auch deine Finger im Spiel.
Genau, ja.
Und was wächst dort? Was, ja. Ich glaube, das ist schon ein bisschen im September für alle, die mal kommen wollen.
Genau,
das ist eine spannende Veranstaltung.
Ja, und wir haben noch Startplätze frei. Also, falls ihr Lust habt und das Engadin wirklich erleben und sehen möchtet, dann ist das eine gute Chance. Der Grail für mich war so, ich wollte unbedingt noch einen Erwachsenen-Wettkampf ins Engadin bringen. Und mich hat sogar die Challenge angefragt und ich habe einfach ihnen gesagt, das ist, also es war ja die Challenge in Davos. Und es ist sehr, sehr schwierig, hier einen Wettkampf auszuführen mit der Straßensperrung. Also das bekommt man fast nicht hin, weil das ist die Hauptstraße, die Kantonstraße und wir sind abhängig von dieser Straße und dass man die sperrt oder zu Teil, ist es sehr schwierig und das macht das halt, wenn man mit so vielen Athleten auf die Straße geht, sehr auch zu einem Risiko. Und deswegen war in meinem Hinterkopf, wir könnten was anderes. Und dann sind Mario und Daniela, zwei gute Freunde, Bekannte vom Triathlon, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey Semira, wie wäre es, wenn wir den Grail ins Engadin holen? Und ich war natürlich von der ersten Sekunde an Feuer und Flamme und habe gesagt, machen wir, los. Wir haben perfekte Strecken, perfekte Atmosphäre, nur schon mit dem ganzen, was wir anbieten können von der Natur, Landschaft. Und ja, letztes Jahr war der erste und das war sehr erfolgreich. Wir hatten zum Glück mit dem Wetter und hoffen, dass es dieses Jahr genau so wird.
Ja, dadurch, dass das manchmal auch nicht ganz so ernst ist im Racen, ist es, glaube ich, auch möglich, im Zweifelsfall mal eine Jacke drüber zu ziehen, wenn es kälter wird Anfang September, oder?
Genau. Und da ist auch, wir haben jetzt auch schon verschiedene Optionen, wenn das Wasser, die Temperatur in der Früh halt, wenn es die Außentemperatur recht kühl ist, dann hat man auch das Gefühl, okay, das Wasser wird kühler, aber im September ist das Wasser eigentlich wärmer als im Juni. Und deswegen ist es sicher eine gutes Rennformat. Man kann sich Zeit nehmen nach dem Schwimmen in der Wechselzone, man kann sich anziehen, man kann sich bei den Verpflegungen, also es ist so ein bisschen eine lockere Atmosphäre für diesen Bereich.
Ja, und ich glaube, man kann ja fairerweise sagen, dass es Engadin nicht das Monster Gravel Terrain ist, sonst, aber jetzt mit dem Rennen habt ihr eben auch die Möglichkeit, dass Gravel-Freunde mal auf ihre Kosten kommen können.
Ja,
ja, sehr, ja. Sonst ist es ja eher Mountainbike und Straße, ja. Und ich glaube, das ist mega spannend und ja, es liegt leider noch so, dass ich noch nicht dran teilnehmen kann.
Ja, vom Datum her. Es ist noch ein bisschen, aber wir müssen halt das Datum nehmen, wo es halt noch Platz hat. Das ist auch eine Challenge, weil...
Ja, aber der warme See ist natürlich auch mega wichtig. Ja. Also im Juni wird das, glaube ich, schon richtig kernig.
Ja, es ist viel zu kalt, ja.
Ja.
Doch.
Ich habe vorhin noch einen Loop ausgelassen, den Philipp Bossert. Den hatten Teile von unserer Kickers-Community schon mal kennengelernt. Mhm. Der war bei unserer Rathausfahrt mit in Rot dabei. Ich finde, das ist eine mega krasse Story. Der hat sich von einer krassen Brandverletzung, hast du ihn zum Ironman begleitet. Diese Brandverletzung hat, glaube ich, dazu geführt, dass er einfach nicht die Wärme loswerden kann, dass er nicht so schwitzen kann. Wie hast du das über so eine Zeit aufgebaut? Und ich glaube, das ist auch als Trainer etwas oder als Trainerin etwas super Spezielles, so etwas begleiten zu dürfen.
Ja, es war sehr speziell. Ich weiß noch, als er mich kontaktiert hat, habe ich mit Brett lange oder sehr lange darüber diskutiert, ob ich überhaupt schon so weit bin für so einen Athleten, weil es eine Herausforderung ist, mit so einem Körper, der nicht schwitzt, zu arbeiten. Und habe dann entschieden, dass ich mit ihm starte. Wir haben über 5 Jahre zusammen trainiert und er ist auch ins Tal, ins Engadin, hoch, von Zürich ins Engadin hochgekommen, hat seinen Wohnsitz gewechselt und so, dass er einfach nur schon die Temperatur zum Trainieren optimiert oder ist optimaler hier oben, dass es nie über 25 Grad ist. Und ich muss sagen, ich habe in diesen 5 Jahren so viel mit ihm über den menschlichen Körper und über den Athleten lernen können, was mich sehr weit als Trainerin oder viele große Schritte weitergebracht hat in meinem Trainerdasein heute.
Ja, und ihr habt jetzt das erfolgreich die Langstrecke ins Ziel
gebracht. Genau, wir haben die Langstrecke. Ich weiß noch, das erste Mal, als er im Pool war, habe ich gedacht, okay, und du möchtest einen Ironman machen. Das ist ein langer Weg, aber wir schaffen das. Und er hat zweimal die Challenge Rot absolviert und ja, mit dem grandiosen Publikum.
Ja,
ist das einfach noch einmal spezieller.
Ja, und das ist ja wiederum auch ein Rennen, was nicht auch dafür bekannt ist, dass es eben im deutschen Sommer stattfindet, im Flachland. Da wird es richtig schön warm und ja, einfach total beeindruckend. Wer Interesse hat, wir zu allen Punkten, die wir, glaube ich, gesprochen haben, machen wir das einfach, die Links in die Shownotes und vielleicht auch dazu, zu dem Projekt, dass man das einfach mal sieht und was ihr da zusammen geschaffen habt über diese Jahre. Und ja, auch cool, dass du als Trainerin damit so wachsen durftest als Projekt.
Ja, sehr. Und ich muss nochmals hier erwähnen, also die Challenge Rot hat uns das natürlich auch ermöglicht, weil er braucht einen ganz anderen Support mit Kühlung und allem. Und die Challenge Rot hat von Anfang an mitgezogen und gesagt, hey, Samira, du darfst überall rein, du darfst überall an die Strecke, du darfst ihn verpflegen, du darfst ihn kühlen. Und das war schon ein riesen Pluspunkt. Ich denke, bei Ironman hätten wir die Verpflegung nie so gut hinbekommen wie bei der Challenge. Ja. Und das war schon ein grandioses Erlebnis für beide, seit der Athlet, aber auch für mich als Trainerin.
Ja, und irgendwie halt auch mega krass, was der menschliche Körper da zu leisten imstande ist, auf einem ganz anderen Level, nämlich in der Regeneration noch wieder, dass dort aus einer krassen Verletzung eine ganz krasse Leistung entstanden ist. Also da, Chapeau, ich habe das nur von außen beobachtet und das war, ja, mega cool. Dann würde ich gerne nochmal den Move auf deinen Sport zu machen. Du hast über Kitesurfen gesprochen. Ich weiß, dass du eine gute Skifahrerin bist. Wenn man jetzt hier oben vom Winter und Sommer noch mal weiter reinschaut, welche Sportarten sind deine Lieblingssportarten hier oben in Engadin, außer Schwimmen, Radfahren und Laufen?
Meine Lieblingssportarten sind definitiv im Winter Langlauf. Ich bin sehr, sehr oft unterwegs auf den Langlauf-Ski, auch Skitouren. Jetzt mittlerweile mit zwei kleinen Kindern ist es schwieriger zu organisieren und man kann nicht nur kurz schnell raus, weil da ist ein bisschen mehr Aufwand dahinter. Und im Sommer bin ich auch gerne einfach mal zu Fuß auf dem Berg unterwegs. Alles, was so ein bisschen den Kopf lüftet und befreit, das sind so meine Aktivitäten.
Würdest du für jede Aktivität auch mal vielleicht deinen Hidden Spot hier preisgeben?
Nein, die verrate ich nicht.
Also, du hast mir einen verraten, wirklich, wenn es wirklich guten Powder hat, dann muss man einen Schlepplift in Maloja.
Ja,
das ist beispielsweise etwas, ich glaube, das kennen nicht viele.
Nein, das kennen nicht viele. Das ist wirklich ein Highlight, wenn es ganz viel Powder hat, ja.
Wo ist die beste Langlaufläufer?
Mittlerweile würde ich auch sagen, in Maloja gibt es wunderschöne Ecken. Gerade aus dem, ich kann zur Türe raus und Balza hoch und das ist wunderschön. Oder Val Fex ist wunderschön. Und dann gibt es von St. Moritz nach Sivaplana auch noch ganz viele kleine Loipen, die oben lang führen, die auch so ein bisschen versteckter sind. Ich sage jetzt dann, ich gebe nicht alles preis.
Die Läufen kann man ja im Läufenplan finden. Welche Skitour?
Skitour, da fahre ich gern nach Bivio. Ja. Da Richtung Roccabella, das gefällt mir sehr gut. Ein bisschen weg vom Tal. Oder, was auch schön ist, bei uns auch direkt wieder von Maloja hoch zum Lungin, wo der Inn entspringt. Das ist auch eine wunderschöne Tour.
Das ist, by the way, auch echt eine anspruchsvolle Mountainbike-Tour, wenn man von Bivio hochfährt und dann über den Pass Lungin.
Also ich fahre es nicht, wenn du das fährst.
Zurück ins Engadin mit deinem
Respekt, ja. Aber auch wunderschöne Tour. Oder nur schon zu Fuß.
Ja.
Eine Wanderung, auch wunderschön.
Und jetzt noch deine Top-Wanderung?
Meine Top-Wanderung, da muss ich jetzt kurz... Marnia hoch, das ist wunderschön. Letzten Sommer haben wir mit einem guten Freund den Piz Cache gemacht, ein Bergführer, auch Philipp Bossert war dabei. Das war auch wunderschön. Ja, es gibt so viel.
Ich glaube, das sind zwei super coole Berge, weil sie zwei völlig unterschiedliche Perspektiven auf das Engadin ermöglichen.
Genau,
das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Piz Marnia ganz prominent im Westen. Und ihr könnt wahrscheinlich auch mega cool in Richtung Bergell schauen und auch Richtung Badil.
Ja.
Das stelle ich mir extrem gut vor.
Ja, wunderschön. Und der Cache geht in Unterengadin und dann ein bisschen die andere Ecke raus.
Ja. Wir machen hier schon einen kleinen Touristenführer.
Ja, absolut, ja.
Mega cool. Was steht für dich dieses Jahr noch an?
Für mich dieses Jahr ist wirklich voll fokussiert auf die Junioren und Kinder. Und ich mache den Abschluss im Berufstrainer. Genau, oder ja, starte mit dem Ganzen voll jetzt. Das steht an. Das sind so ein bisschen meine Highlights diesen Sommer.
Und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, du bist, glaube ich, auch noch dafür bekannt, dass du alle Profiathleten hier oben irgendwo in Wohnungen vermittelst.
Ja. Wir dürfen jetzt da nicht zu viel Werbung machen, Philipp, bitte, weil mein Handy, das jetzt, das brennt im Moment mit all den Anfragen von allen Profiathleten. Das ist immer spannend. Und ja.
Würdest du davon eine Geschichte preisgeben, nämlich die Profiathleten hier oben mal im Engadin unterzubringen? Das ist, glaube ich, schon auch ein sehr spezieller Job. Einmal lernst du sehr viele dadurch kennen, dein Netzwerk ist unglaublich. Und andererseits ist es, glaube ich, auch schon, also ich glaube, was man auch sagen darf, dass einige Profiathleten gehörige Chaoten sind. Und aber die Profiathleten bewohnen die Apartments der Skilehrer aus dem Winter.
Genau, die Profiathleten, da haben wir das Glück, dass die Skischule sehr viele Wohnungen frei haben im Sommer und das Sportgeschäft, das Skiservice Gorvac, auch sehr viele Apartments und so kann ich die Athleten dort einquartieren. Und auch gewisse Hotels haben Zimmer zur Verfügung. Es ist immer eine Challenge, aber wir bekommen es meistens hin. Und ja, da gibt es die eine oder andere Story von den Athleten, die ich manchmal... Ich bin nicht nur die Wohnungsvermittlerin, ich bin, glaube ich, auch die Mama von denen.
Du lernst Athleten über den ganzen Globus kennen. Ja, es ist spannend, im Winter kommen die Wintersportler, ja, zum Teil auch wirklich Nationen, die du gar nicht so im Wintersport erstmal vermutest, ja. Und auf der anderen Seite im Sommer wirklich ein immer breiterer Misch aus Ausdauerathleten, aus unterschiedlichen Sportarten, die hier ins Dorf kommen, ins Tal kommen und hier ihren Sport machen. Und du bist eben die Einflugschneise für viele. Und ich finde das ganz besonders, weil es im Prinzip wie eine Sportförderung ist, ja, dass du ein Netzwerk hier, was sich eigentlich über den Winter gebildet hat für die Skilehrer, im Sommer für Profiathleten zur Verfügung steht, neben den normalen Tourismuswegen, die vielleicht eben nicht für jeden Sportler leistbar sind.
Ja, genau.
Und das finde ich eine mega coole Tätigkeit. Und auch das Netzwerk, was daraus entsteht, sind ja wirklich Menschen, die mehrfach Olympiamedaillen gewonnen haben, die dann plötzlich Weltrekorde laufen.
Ja, es ist schon so. Es ist mittlerweile auch so, dass in meinen Kontakten sehr viele Weltmeister und Olympiasieger drin sind. Und was es aber auch zu sagen ist, dass die Skischule oder auch der Skiservice Gorvac das ermöglicht, dass sie sagen, hey, komm, wir vermieten das an die Athleten und bauen dadurch auch ein Netzwerk auf und können etwas, sie könnten die Wohnungen auch anders vermieten, aber es ist jetzt wirklich so, dass es für Athleten spezifisch wird es angeboten, es wird nicht ausgeschrieben oder so, sie müssen wirklich über mich oder dann von der Skischule direkt oder von den Hotels so die Unterkünfte buchen.
Ja, mega cool. Ich sag schon ganz herzlichen Dank für den tiefen Einblick in dein Tun, deine Leidenschaft hier für das Engadin und ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Die Sachen, die du erwähnt hast, können wir vielleicht wirklich noch in den Shownotes verlinken. Und ja.
Ja, vielen Dank.
Mega cool. Und ja, schönen Tag dir.
Ja.
Bis bald.
Danke dir. Bis bald.
Hey Severin, herzlich willkommen im Kickass Radio Podcast. Ich stelle dich ganz kurz vor. Ich habe hier den nächsten Engadiner, ein dazugezogener Engadiner, glaube ich, darf ich sagen, tätig bei St. Moritz Sport als Head of Sports und Wellbeing hier. Und wir sind dadurch in Kontakt gekommen miteinander. Erstmal herzlich willkommen.
Besten Dank für die Einladung, Philipp.
Du, ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus. Du bist ins Engadin gezogen.
Ja.
Was macht für dich das Engadin aus?
Oh, schönster Spielplatz für aktive Menschen.
Und was spielst du am liebsten?
Was ich am liebsten spiele, das diverse Spiel, das ist im Sommer vom Trailrun über ein Morning Swim im Leider Staats oder St. Moritzer See bis zu ein Enduro-Bike. Tour und im Winter Cross-Country, Alpine und Touring-Ski. Also, und nebenbei spiele ich noch Hockey, wo du uns schon lange besuchen solltest am Montagabend.
Das ist tatsächlich mein Fail. Ich habe es immer noch nicht. Aber ich habe jetzt Schlittschuhe und einen Stock. Das heißt, ich glaube, im nächsten Winter kann ich da besser aufschlagen. Ich habe schon ein paar Mal hier in der Eisarena in St. Moritz gespielt. Das ist, dass ich nicht ganz Bambi on Eis bin.
Ja.
Nein, ja, genau. Aber also du machst schon die Vielfalt auf. Lass uns mal ein bisschen weiter eintauchen. Dein Job ist es hier, sich tatsächlich um Sport, Sportinfrastruktur, Athleten und so weiter zu kümmern. Ich glaube, St. Moritz ist natürlich dafür bekannt für den Luxus-Skiort auf der einen Seite und du bekümmerst dich eigentlich um diese andere große Seite mit dem Sport. Darüber sind wir auch in Kontakt gekommen. Wie viele Profiathleten kommen denn hierher? Das hat sich jetzt zu einer richtig großen Trainingsdestination entwickelt. Hier bereiten sich Top-Athleten auf die Olympischen Spiele wie letztes Jahr in Paris vor. Auf der anderen Seite kommen aber, glaube ich, immer mehr Altersklassenathleten, Hobbyathleten. Mhm. Erzähl doch mal über die Vielfalt des Angebots.
Ja. Darf ich vielleicht vorher ganz kurz öffnen, was wir generell mit St. Moritz Tourismus bespielen und was wir im Pfeiler Sport und Wellbeing passiert. Also grundsätzlich, St. Moritz steht für Dinge, St. Moritz hat eine Historie und wir bespielen eigentlich so die drei Pfeiler, oder wir gehen die drei Pfeiler an. Das ist einerseits das Sports and Wellbeing, das zweite ist Culture, also das ganze kulturelle Art and Culture, und das dritte ist, wir nennen das mal Lifestyle. Es geht von Automotive bis zu Elektro-Festivals.
Was übrigens auch mega cool war, das Sun-Ice-Festival.
Warst du?
Ich war einmal oben.
Ja, okay, ja. Und das spielt halt auch, und da sieht man wieder die Diversität. Also es ist nicht nur das eine, nicht nur Auto auf dem See oder Pferde auf dem See oder Festival am Berg, sondern es haben Galerien, wir haben ein breites Sportangebot. So, das zur grundlegenden Ausrichtung. Und dann in dem Bereich Sport, der Bereich ist ja sehr, sehr breit. Und ich denke, dass einer der größten USP, die St. Moritz hat oder die gesamte Region hat, das Oberengadin, ist die geografische Lage. Also die Höhe, auf einem Plateau zu sein, das 1800 Meter über Meer ist. Und da liegt es nahe, dass wir gerade in den Sommermonaten, dass wir das Thema High-Altitude-Training sehr, sehr stark spielen. Deswegen sind ja Laura, du und dein oder euer ganzes Team seid auch oft bei uns auf Besuch. Und wie, du hast mich gefragt, wie viele Athleten da sind. Also wir wissen natürlich, wir registrieren, oder wir haben nur die Kenntnis von den Leuten, die sich über unsere Plattform registrieren und von den Benefits profitieren, die sie dann bekommen. Und das sind im Schnitt, muss ein bisschen unterscheiden zwischen, ist es ein olympisches Jahr, also Zyklus jedes vierte Jahr, und dann noch in Europa, oder ist es nicht ein olympisches Jahr? Und bei den nicht-olympischen Jahren sind das im Schnitt Registrationen von etwa 2300 Personen, Athletinnen und Athleten, inklusive dir, Philipp.
Also Staff.
Staff, genau. So von der... Ja. So von der und dann gibt es natürlich eine unbekannte Grauzahl. Da kommen Athletinnen und Athleten, die treffe ich unten auf dem Track oder sehe ich am Morgen im Leda Staats, die schwimmen und sagen, die oder der ist auch am Trainieren mit Weltformat, aber unser System weiß das nicht. Und das ist halt die Grauzahl. Und die ist, weiß ich nicht, wo sich die bewegt, zwischen 10 oder 1000.
Ja. Ich glaube, das Besondere ist tatsächlich einfach die Infrastruktur und hauptsächlich natürlich Leichtathletik und Laufen, die hier oben natürlich, wie du gesagt hast, auf dem Plateau halt optimale Bedingungen vorfinden. Eine moderate Höhe mit 1850 Meter, auf der du, ja, natürlich, manche Athleten wollen noch höher, müssen dann im Diavoletzer Berghaus zum Beispiel übernachten oder so. Aber dadurch hat sich schon einfach wahrscheinlich hier einen Spot in Mitteleuropa gebildet, der so von der Lage einzigartig ist, weil es nicht so ein Kessel ist wie Livigno oder andere Höhenorte, die weit weniger Vielfalt anbieten, weil beispielsweise ist es möglich, bis Zernez ja auch weiter auf Höhe zu fahren und auf der anderen Seite bis Maloja und damit als Radfahrer eben auch tatsächlich die Chance zu haben, lange Zeit und auch noch eine flache Trainingseinheit trainieren zu können. Das Spannende ist ja, ihr fördert das ganz gezielt. Ja. Kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben, welche Einrichtungen es für die Athleten gibt, welche Optionen es gibt? Und
Ja, klar. Also wie du sagst, oder das neben die Höhe selber, das ist das Talent. Da haben wir alle nichts dafür und das haben wir irgendwie in die Wiegen bekommen und das ist einfach da. Und jetzt probieren wir das Talent oder das Tal, probieren wir möglichst passend für die Zielgruppe zu bestücken. Und das fängt natürlich an, die sollen irgendwo schlafen, die sollen bezahlbar irgendwo schlafen. Das sind wir sehr, sehr stark, das ist ein großes Thema, eines der großen Herausforderungen, aber da entstehen verschiedene sehr spannende Projekte und Ansätze, weil das die Leistungsträger, die das anbieten, die verstehen den Mehrwert von der Gästegruppe auch, dass das halt nicht nur in Anführungszeichen Personen sind, die im Kreis rennen, schwitzen und immer nur selber kochen. Also das ist die Sensibilisierung, die wir seit mehreren Jahren machen, die greift jetzt und trägt auch Früchte. Neben dem ist die Sportinfrastrukturen wie Track and Field, das ist wahrscheinlich einer der stark frequentierten auf der Höhe Juli, August. Da sieht man Olympiasiegerinnen, Olympiasieger und Ironman-Winnerinnen und Ironman-Winner, die sagen sich Hallo. Und natürlich aufgeladen mit Gyms und ein Pool, also ein 25 Meter Pool, das jetzt wieder nächsten Mittwoch seine Türen öffnet, Sportshops, Leistungsdiagnostik ist von der lokalen Klinik, wurde stark ausgebaut und investiert, dass die von Blutvolumentests über sämtliche Laktat und alles, dass man das da unten auf einer sehr professionellen Art und Weise anbieten kann.
Ja. Das ist mega cool. Und ich glaube, dabei ist es spannend, dass daneben ja auch neben diesen, sage ich mal, absoluten Profis auch immer mehr Altersklassenathleten hier oben ihren Weg herfinden können. Und ich habe das mal als Coolcation gehört, nämlich Menschen können aus Italien hierher flüchten oder aus dem Unterland oder gar auch aus Deutschland. Dass es natürlich halt auch eine ganz Besonderheit hat, dass es in Juli und August einfach nicht diese absoluten Hitzebedingungen gibt und dass das auch immer mehr Leute hier hochdrängt. Merkt ihr das, dass der Sommer, also bekannt ist das ja als Wintersportort, ja, aber dass der Sommer immer weiter boomt?
Ja, das merkt man ganz, ganz stark die letzten Jahre. Jetzt will ich da nicht sagen, dass die ganze Entwicklung von unserem Klima irgendwas Positives hat, aber in unserem Mikro- oder Makrokosmos da oben und nur für uns denkend ist es wahrscheinlich, spielt es uns in die Karte, ohne das große Ganze zu denken. Und deswegen spielen wir ja den Sommer auch sehr, sehr stark, weil da noch sehr viel Potenzial ist. Der Winter, wir hatten es im Vorgespräch, arbeiten wir auch und arbeiten wir nicht zu wenig und alle unsere Partner links und rechts von uns. Aber es ist, der ist wie kuratiert, also der ist etabliert und da ist das Potenzial ist relativ klein nach oben. was das angeht. Aber im Sommer sehen wir noch unglaublich viel Potenzial von den Monaten Juni bis Ende November. Und deswegen, Klammer auf, haben wir letztes Jahr die Kampagne gestartet, St. Summer. Die Marke ist wie genau gleich wie St. Moritz, ist sie, haben wir die schützen lassen. Das ist eigentlich wie so der, überspitzt gesagt, der Sommertourismus in den Alpen gehört St. Moritz. Also ja, stecken sehr viele Ressourcen in den Sommer.
Lass uns mal reinschauen. Welche Ressourcen findest du am coolsten? Jetzt haben wir über den Ausdauerleistungssport gesprochen, aber das geht ja mega weit, wenn wir durchs Tal einmal marschieren. Vom Segeln über Surfen, über Klettern im Bergell, Gleitschirmfliegen, Golfen, Reiten, ganz klassisch Wandern, Mountainbiken, ich mache Segelfliegen, Polo.
Richtig.
Was habe ich noch?
Cricket.
Cricket.
Es gibt wahrscheinlich wenige Sportarten, die du nicht ausüben kannst. Also die ganzen Tennisplätzen und die ganzen Bewegungen von den anderen Racket-Sportarten wie Padel und all das, das findet man.
Ja. Ich finde das so spannend, weil das eigentlich alles, ich kann mit dem Auto hierher fahren, ich lasse mein Auto stehen und kann das alles zu Fuß erreichen. Genau diese Sachen. Ich kann theoretisch zu Fuß zum See gehen und dort kiten. Und ich kann das Gleiche, kann ich zu meinem Trailrun, in 3 Minuten bin ich in einem Uphill, der mich fordern wird. Was ist deine Lieblingssportart da drin im Sommer, wenn du jetzt unterwegs sein darfst? Du hast vorhin so viele Sportarten schon genannt.
Enduro-Biking.
Mountainbiking. Ja. Was wäre deine favorite Enduro-Tour, die du hier preisgeben würdest?
Die ich preisgeben würde?
Ich frage auch gleich noch, nach der du nicht preisgibst. Nein.
Ich würde preisgeben, dass es sich lohnt, entweder frühmorgens mit der ersten Bahn Korvatsch auf die Mittelstation zu fahren. Von da aus Richtung Sils, also über Marmoree Richtung Sils und dann zurück nach Silvaplana und weiter nach St. Moritz. Oder von St. Moritz aus über Silvaplana auf den Korvatsch hochtrampen, was meine bevorzugte Version ist. Und dann der gleiche Loop. Also im Ganzen, du an der Talkette fährst du eigentlich, ich nenne die zweite Ebene, irgendwie 800 Meter oberhalb am See fährst du vorbei und ist gut, wenn du technisch versiert bist.
Muss man Hinterrad versetzen können dafür?
Ja.
Perfekt, super cool. Ja, ich habe auch ein paar Lieblingstrails. Manche muss man tatsächlich hochtragen. Ich finde nach wie vor die Abfahrt vom Longuard einfach cool mit dem Mountainbike, aber da muss man auch ein bisschen versetzen können. Ich finde auch einen Besuch im Hahnensee und dann im Prinzip nach Surlei reinzufahren, ist auch ein wunderschöner Trail.
Knackig.
Knackig, aber schön.
Ja.
Aber das sind Dinge, die eigentlich weg jetzt von der St. Moritzer Seite sind tatsächlich.
Ich wollte, ja.
Ja, und die St. Moritzer Seite ist mehr mit den Flow Trails, glaube ich, ausgestattet. Und
Ja, aber da kann man sehr gut verbinden. Also wenn ich oder wir haben in St. Moritz, also es wurde regional, wurde das so bestimmt, dass man sagt, hey, die gebauten Trails, die gemachten Trails, die befinden sich am Hausberg von St. Moritz, auf der Corvilla. Ja. Und jetzt gibt es ganz viele Gäste, wenn man das beobachtet und auch befragt, gibt es viele Gäste, die kommen, gehen hoch und fahren ausschließlich die Trails, die verschiedenen von Olympia bis zu WM, von Petas, wie die alle heißen, fahren die den ganzen Tag, mehrere Tage hintereinander und haben unglaublich viel Spaß. Jetzt gibt es andere, die sagen, hey, ich gehe hoch und nehme die Flow Trails mit. Also mein Gelände ist der Pitzner auf 3000 Meter und das sind wir, da werden wir uns wahrscheinlich den Sommer mal treffen. Das ist unsere Welt und wenn ich unten ankomme, dann nehme ich den Flow Trail mit und das gibt auch wieder, hast du eigentlich auch wieder das, das Diverse, also vom Hochalpinen, das ist die Ebene 3, also das ist einfach bei, von mir so, das sind nicht offizielle Namen, von mir so benannt, hast du das Hochalpine und unten kommst du in die Flow Trails rein, die sehr die sind sehr niederschwellig und das macht es eigentlich aus.
Ich glaube, das Spannende ist trotzdem, dass wenn du da reingehst und du kannst da trotzdem auch Nino Schotter und Flücki treffen, voilà. Die da Vollgas durchschießen und dann halt eine Welle doublen im Zweifelsfall, damit das irgendwie auch abgeht, die Dinger. Aber die sind mega cool gebaut und ich glaube, das ist etwas, ja, das sind sensationelle Murmelbahnen, würde ich das mal nennen.
Apropos Nino Schurter, der hat uns immer wieder Phasen, also ich durfte beim ersten Bau vom Trail, durfte ich dabei sein, da war ich noch nicht beim Tourismus, sondern mit der Schaufel, noch mehr mit der Schaufel unterwegs und wir haben den Trail gebaut mit Expertise von Amerikanern und da kam Nino jeweils mit dem, meistens mit dem Gravelbike. Ja. Ist er den Trail gefahren. Immer das Stück, das wir gebaut haben und hat uns immer die direkten Feedbacks gegeben, wo die Kurve, wie die Anlieger, das nun ein kleiner Auszug zum Flow Trail.
Ja, und trotzdem ist ein Trail für jedermann geworden. Voilà. Also vom Olympiasieger bis zum jedermann, der das Ding fahren kann. Ich frage ein bisschen neugierig weiter, was ist deine Lieblingswanderung hier oben? Wenn du für jemanden sagen, zu jemandem eine Wanderung empfehlen müsstest, darf gerne anspruchsvoll sein, ja, eine Wanderung, die dieses Engadin repräsentiert.
Wie ein Engadina.
Ja?
Du fährst mit dem Engadin-Bus, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Maloja, steigst da aus, füllst eine Flasche mit dem Wasser vom Maloja-Brunnen voll. Und läufst die Via Engadina, linke Talseite, abwärts schauend, die ganze Kette, wenn du Bock hast, bis nach Österreich.
Mega cool.
Nicht anspruchsvoll im Sinn von, ich muss auf allen Vieren gehen oder es ist gut, wenn ich ein Seil dabei habe oder sonst ein Werkzeug. Aber das zeigt, dass das Tal, ich glaube, wie es kein zweites Mal, zumindest in Europa, gibt.
Ja, diese Kombination aus Wasser, Berg, Ebene und alle Sachen sehr, sehr eng beieinander. Ich glaube, das ist, ja. Okay, jetzt haben wir zu Fuß auf dem Rad.
Ja.
Was machst du am Wasser?
Am Wasser?
Ja.
Hey, ich bin tatsächlich, ich mache Wassersport. Wassersport mache ich keinen außer Schwimmen. Also Schwimmen, klassisches Schwimmen. Also ich kite nicht, es ist vor der Haus. Also ich habe tatsächlich, wenn ich langsam gehe, habe ich eine Minute 20 zum Wasser. Und ich mache weder Kiten, noch Surfen, noch Segeln. Stand-up-Paddle habe ich Höhenangstgefühle. Ich fühle mich einfach extrem wohl schwimmend.
Okay, dann muss ich dich nur noch irgendwann zum Kiten bringen.
Ich lasse das mal so im Raum stehen.
Wunderbar. nein, ich finde das extrem spannend, weil ich glaube, dass du selbst hier oben so verwurzelt bist und so eingebunden, dass du eben ein authentischer Botschafter für das Engadin bist. Und du hast es gerade schon so wunderbar preisgegeben, also wenn die Vielfalt des Sommers, ja, und das zu leben und die Sachen dabei zusammenzubringen, vielleicht kannst du da nochmal mitnehmen, was macht der Wechsel der Jahreszeiten, weil wir hatten jetzt ja eigentlich wirklich, wenn man so will, ab Anfang November bis Ende April ist hier wirklich Winter.
Ja.
Klar, jetzt ist es auch schon so, dass es wirklich schön warm ist, dass man tagsüber, wenn die Sonne da ist, auch die Kraft des Frühlings spürt. Und auf der anderen Seite hast du wirklich eigentlich 6 Monate Winter, 5 bis 6 Monate Sommer. Du kommst nicht von hier, damit hast du das so nicht so erlebt. Erzähl doch mal über die Qualitäten davon oder vielleicht auch die Sachen, wird dir der Winter irgendwann lang? Und das musst du jetzt, ja Ende der Saison, musst du jetzt mal weg
vom Tal? Ganz, ganz wichtig. ganz wichtig. Also es ist ein ganz spannendes Thema. Ich kam heute Morgen früh von Zürich zurück und hatte mich gestern spontan mit einem Freund getroffen unten, und wir hatten das Thema auch. Und wie du gesagt hast, der Winter, der fängt irgendwie Ende Oktober, Anfang November fängt es an, und dann legt sich das, ich sage das weiße Kleid im besten Fall, legt sich über das Tal, oder über St. Moritz und über das ganze Engadin-Hochtal. Und dann mit all, dann ist es intensiv. Also intensiv vom Arbeiten, intensiv sind die Temperaturen. Also glücklicherweise haben wir viele Tage, immer noch Tage und Nächte, die minus 20 sind, aber es kann am nächsten Tag wieder fast Plusgrade sein. Also es zerrt. Tage sind kurz, das ist wie an anderen Orten auch. Und dann kommt die Zeit, in der wir heute sind. Das ist die Nach-Ostern-Zeit, bis es wieder losgeht, so richtig losgeht im Juni. Und die Zeit ist meines Erachtens unglaublich wichtig. Einerseits, man riecht wieder anders, man sieht wieder anders. Im Winter riechst du weiß, riechst du, es sind keine Geschmäcker. Also einzelne schon, vielleicht von ein paar Flugzeugen oder so. Und auch das Auge, oder es ist weiß und blau, unfassbar schön, aber irgendwann brauchst du die Diversität. Jetzt komme ich wieder zu der Diversität. Und dann verabschiedet sich der Winter so langsam mit dem traditionellen Chalanda-Marz-Brauch. Und jetzt leert sich das Tal. Und die Vegetation kommt so langsam wieder. Und das ist, ich merke das den Menschen an, die der Tourismus und das Leben da oben möglich machen. Also ohne die Menschen, die da auch heute leben, ist es nicht möglich. Also es gibt kein Skifahren, es gibt kein Essen, es gibt kein Nichts. Also die brauchen das, die Ruhe. Und dann braucht es ganz sicher die Natur. Einfach mal, sie ist so, wie sie ist, und sie atmet durch, bevor dann wieder der Rummel im Juni kommt. Und ich denke auch, die Infrastruktur, die muss auf Vordermann gebracht werden. Die brauchen ein Facelifting, einen Umbau, was auch immer. Und deswegen ist, und ich nenne das wieder so ein Ausdruck von mir, der Yearly Lockdown. Und das ist nicht mal negativ imprägniert. So im Mai haben wir immer so die Zeit, da passiert nicht viel. Und jetzt hören das nicht alle Touristikerinnen und Touristiker gerne, was ich jetzt sage, aber das ist auch okay, wenn nicht viel passiert im Mai. Danach darf wieder viel passieren, aber der Mai, der ist da zum Atmen.
Und das sind eure Sommerferien, oder?
Das sind unsere Frühlingsferien, die heiligen Maiferien. Da gibt es 3 Wochen Urlaub, und weil halt meistens die Eltern der Kinder dann die Möglichkeit haben, um Urlaub zu machen. Und wenn andere Urlaub haben im Juli, August, dann sind die Eltern von den Kindern halt die Leute am Bedienen, die da Urlaub machen. Also das ist. Und das ist auch ganz wichtig, dass man Ende Saison, also Ende Wintersaison, die einen haben das Bedürfnis, bei einem ist das Bedürfnis größer und bei der anderen ein bisschen weniger groß, raus, um zu atmen, ich sage immer, das Tal wird nicht breiter. Also irgendwann falten sich die Berge, bei mir zumindest. Und ich muss dann 2-3 Wochen raus.
Ja, finde ich total spannend, weil wir genießen es gerade, die Zeit hier zu verbringen, jetzt im April. Wir haben mega Glück mit dem Wetter, dass wir schon so den Sport machen können. Und auf der anderen Seite ist es jetzt auch so genau, diesen Wandel. Wir haben jetzt innerhalb einer Woche erlebt, dass die Seen von geschlossener Eisdecke hin zu Eis weg unterwegs waren. Es ist so, als ob alles erwacht. Und auf der anderen Seite ist es so ruhig, dass man wirklich halt auch in Ruhe Radfahren kann auf den Straßen. Eine ganz spannende Zeit. Und ich glaube, dass dieser Wechsel der Jahreszeiten, natürlich hat man den jetzt auch in Deutschland, aber in dieser Extremform mit diesem echten Winter und einem echten Sommer, ist das selten so zu erleben. Und tatsächlich, wie du sagst, dass das etwas auch mit den Menschen macht, ja, ist total spannend, weil der Winter wird wie eine Durststrecke, ja, und das, ich sag mal, im Unterland hast du jetzt ja auch schon 1-2 Monate wirklich das Aufkeimen der Natur, und das passiert jetzt hier wie in so einem Zeitraffer, es geht extrem schnell, ja, das heißt, die Wiesen werden von Tag zu Tag einfach grüner, was in einer Geschwindigkeit passiert, wie man das unten vielleicht nicht kennt, und deswegen finde ich das ganz besonders und exponiert.
Ja, also die Geschwindigkeit, wir hatten es vorhin von dem Track unten, oder? Von der 400-Meter-Bahn. Wir hatten geplant, eigentlich kurz, um den Sommer so langsam zu promoten, oder zu kommunizieren, der Außenwelt zu kommunizieren, hey, langsam geht der Schnee, kommt hoch und trainiert auf der Bahn. Haben wir ein kleines Fotoshooting geplant mit dem Athleten, und das Ziel war eigentlich, den Athleten auf der Frei gefrästen 400 Meter Bahn laufen zu lassen, und rundum ist alles noch weiß. Und zwischen Anruf, Fotograf und Athlet bis zum Shooting ging es irgendwie 4-5 Tage. Beim Anruf lag halber Meter Schnee. Und am Shooting selber sind noch einzelne Flecken vom Schnee da. Und das zeigt eigentlich, was du erwähnt hast, die Geschwindigkeit. Also irgendwann macht es Tack, und dann, ja, und dann kommen die anderen Farben wieder ja, zur Erscheinung. Ja.
Mega cool. Wenn du jetzt jemanden hast, du könntest eine Werbung machen dafür. Du brauchst keine wirkliche Werbung machen, ist mir klar, aber wenn jemand den Sommer im Engadin verbringen wollte, wenn du das kurz zusammenfassen würdest, was wäre dein Werbespruch dafür vielleicht? Wenn du sagst, hey, komm hier hoch und erlebe das. Du hast da schon ganz viel dazu gesagt, aber was wäre so das Kernding? Was macht für dich den Sommer aus? Wenn du jemanden in einem Satz erklären müsstest, was das hier ausmacht, das ist nämlich gar nicht so einfach. Warum ist das, also ihr Top of the World, sagt Moritz, das ist der Werbespruch einerseits, ja?
Ja,
und andererseits ist es das, ist die Vielfalt, weißt du, wir sind jetzt wirklich in diese Vielfalt abgeschweift, ja? Und was ist es, was diesen Anziehungseffekt macht?
Es ist neben der Vielfalt an Möglichkeiten, und das wirklich losgelöst vom Sport auch, also über den Sport hinaus gedacht, ist das Klima. Das Klima, das du da vorfindest in den Sommermonaten, ist das, was ich kann es nicht so
gar nicht, dass ich kühle Nächte, war heiße Tage.
Ich will das nicht so auf einen Slogan oder so ein Ding. Ich glaube, es ist Vielfalt, und es sind die Temperaturen, die, ich rede jetzt so, wie es mit dem Maul gewachsen ist, es ist unaushaltbar da in den Cities. Also es geht doch nicht mit 35 Grad. Also vielleicht gewisse Körperhaushalte mögen das handeln, aber ich glaube, das ist das, was ausmacht, dass andere Frage.
Wir haben es sowieso schon rund. Ja. Ich sage ganz herzlichen Dank für den intensiven Einblick ins Tal. Danke für deine Perspektive da drauf. Und schön, dass du gestern hier zu Gast warst.
Danke Philipp. Danke dir.
Herzlich willkommen im Kickers Radio. Philipp Zuhan, Fotograf von Tessina. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Schön, darf ich da dabei sein. Ich bin der Philipp, in Engadin aufgewachsen, geboren und lebe hier. Ich bin ein Geschichtenerzähler, ich bin Fotograf, komme vom Design her und mache viele Stories im Bereich Tourismus mit Sportlern und im Lifestyle-Bereich, ja.
Ja, mega cool. Ich durfte dich eher durch einen Zufall im Engadin kennenlernen, weil wir auf einer Veranstaltung von St. Moritz uns einmal über den Weg gelaufen sind. Und ich darf sagen, dass ich das mega sympathisch fand, wie du deine Region selbst in Szene setzt. Und deswegen habe ich vielleicht meine erste Frage. Hast du einen unfairen Vorteil, weil du mit dem geilsten Backdrop, den sich ein Fotograf wünschen kann, aufgewacht
bist? Ja, das ist vielleicht so. Nein, das Engadin ist natürlich einer dieser magischen Orte auf der Welt. Das ist wirklich eine einzigartige Location, ein einzigartiges Setting. Für mich ist es halt zu Hause. Für mich ist es Home, es sind Roots, es ist, wo ich herkomme, wo sich das richtig anfühlt und alles einfach ist für mich. Ja, vielleicht einen kleinen Vorteil schon, aber ja, es ist wirklich einfach einzigartig vom Setting.
Das ist spannend, du sagst, du bist hierher gekommen. Wann ist dir das aufgefallen, dass das so besonders ist?
Ich war schon immer gerne da. Ich war auch schon immer der gerne gegangen ist, aber bin auch der gewesen, der gerne zurückgekommen ist. Also es hat sich immer gut angefühlt, hier zu sein. Es fühlt sich jetzt auch mit der Family, fühlt sich gut an. Ich gehe immer noch gerne weg. Ich muss auch weg. Das Engadin ist schön, wird aber auch schnell eng, aber zurückkommen fühlt sich immer sehr gut an. Ja.
Ja, ich würde mich gerne ein bisschen auf die Suche machen. Wie wird man Fotograf im Engadin?
Ja, bei mir hat es ziemlich früh angefangen. Ich hatte immer schon eine Kamera im Schlepptau. Das hat sich irgendwie so ergeben. Das Objekt Kamera war für mich immer wahnsinnig interessant. Das hat, als Objekt hat mich das immer angezogen, diese ganzen verschiedenen Ausführungen von den Kameras. Und auch das Fotografieren selbst hat mich schon sehr früh angezogen. Und das Bild war bei mir schon immer sehr präsent, das Visuelle. Früher durch Skateboard fahren, eine Kultur, die halt sehr affin ist auf das ganze Visuelle des Videos, die Fotografie, Musik. Das hat mich schon immer angezogen und daher schon visuell affin. Ja, das hat mich so ein bisschen reingezogen in diese ganze Fotowelt. Ja. Mhm.
Hast du dann eine Ausbildung dazu gemacht? Oder wie hast du dich der Sache angenähert, wenn du sagst, du kommst ein bisschen designbeheimatet?
Genau, also das hat mich dann magisch angezogen. Ich habe dann mit 16, mit den Kumpels, haben wir dann so eine kleine Kleidermarke gegründet und da war dann der Need da, diese Designs umzusetzen, diese Graphics für die Shirts umzusetzen und da kam dann auch das Design ins Spiel und habe mich dann ziemlich auf das Design eingefahren. Das hat mir gefallen, damals mit dem Word oder Excel war es damals noch, ein bisschen rumzuspielen und da zu schauen, wo man hinkommt. Und später habe ich dann Grafikdesign studiert in Barcelona. Und das Bild ist natürlich im Design immer präsent und das ging natürlich immer Hand in Hand. Also von dem her, Fotografie studiert in dem Sinn nicht, da bin ich Autodidakt, aber vom Design her natürlich immer diese Affinität oder dieses Zusammenspiel von Bild und Design, ja.
Ja, wenn du dich jetzt auf den Weg begibst, wir sind ja so ein bisschen auf Spurensuche im Engadin, was ist das Besondere im Bild hier oben?
Ja, es gibt natürlich viele Facetten. Das Engadin ist schon geschichtlich ein sehr spezieller Ort, wo sehr viele Künstler und Maler ihre Inspiration gefunden haben. Für mich ist es ganz klar in der Varietät auch. Diese Saisons sind für mich einzigartig. Was wir in einem Jahr hier oben machen dürfen, ist einfach einzigartig. Es wird nie langweilig. Diese Varietät macht das spannend. Und das Licht ist, es ist wirklich ein spezielles Licht hier oben.
Ist es der besondere Lichteinfall oder ist es, sind das die Berge, die das Licht brechen oder ist es das Zusammenspiel? Was ist das, was dir am meisten geschieht?
Ja, da bin ich immer auch noch auf Spurensuche. So genau kann ich es nicht pinpointen, aber es ist wirklich einfach, wenn man hier oben draußen ist, es wird nie alt. Also ich lebe jetzt wirklich schon seit über 40 Jahren hier und ich entdecke immer wieder neue Sachen und neue Aktivitäten, neue Ecken, neues Licht, neue Sujets. Es ist einfach für mich unendlich und das macht es ja auch spannend.
Mhm. Ich würde gerne ich muss auf mehrere Werke von dir eingehen, aber ich glaube, du hast, also das, was ich von dir als erstes gesehen habe, war tatsächlich diese Alpine Fragments, die im Prinzip dort an der Wand hängen in St. Moritz Tourismus. Wie bist du auf diese Idee gekommen und wie ist diese Zusammenstellung entstanden? Ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören, wir verlinken das einfach in den Shownotes, deine Website, sodass ihr das auch finden könnt, über das, was wir jetzt sprechen. Das ist eine Bilderserie, die in einem relativ kleinen Format gedruckt ist, gibt es auch in einem Buch. Und im Prinzip sind es Impressionen des Berges im Winter. Und diese Impressionen werden einfach so stehen gelassen, glaube ich, wie so ein Blick durch so ein Guckloch für einen Augenblick. Ist das richtig beschrieben?
Das ist sehr richtig beschrieben, ja. Die Alpine Fragments ist ein spezielles Projekt, das mehr so per Zufall entstanden ist. Oder ich glaube, diese Bilder haben mich gefunden und nicht ich die Bilder. Normalerweise ist bei mir die Vision ziemlich definiert oder im Vorfeld eigentlich klar. Diese Alpine Fragments sind so entstanden, dadurch, dass ich wirklich immer mit coolen Leuten, mit interessanten Leuten an wunderschönen Orten bin, oder? Sei es im Engadin oder über die Grenzen des Engadins hinaus. Ich war nie der typische Landschaftsfotograf. Ich kann das zwar schätzen, aber es war immer was für mich. Für mich war immer der Mensch in der Landschaft interessant, der Sport, die Aktivität. Und irgendwann habe ich dann zu mir gesagt hat, ja, diese Landschaft, das kann es ja nicht sein. Jetzt bist du an den unglaublichsten Orten, bei den besten Lichtverhältnissen. Und ja, dann habe ich mal angefangen, diese Serie anzudenken und Sachen mitzunehmen. Und Step by Step hat sich dann diese Serie ergeben. Aber die Alpine Fragments, die kommen zu mir. Ich gehe nicht raus und suche die per se. Die kommen zu mir. Und das ist, glaube ich, das Spezielle. Und wie du sagst, die stehen da, ja.
Also es kann während einem Shooting entstanden sein. Das heißt, du schaust nach rechts und siehst, okay, wow, Bernkograd sieht gerade mega cool aus in dem Wolkenloch.
Genau, oftmals, ja. Die sind ja auch Momente, in denen die Berge eine gewisse Sensibilität zulassen. Die kannst du nicht erzwingen. Du musst ja einfach da sein. Das ist ja das Spannende.
Ja, ja, erzähl noch ein bisschen davon, wo ist vielleicht gewisse Dinge entstanden, die du besonders fandst. Oder vielleicht ein Bild, von dem du eine Geschichte erzählen kannst.
Ja, es ist halt wirklich, ich glaube einfach, das Draußensein ist das Spannende. Oder? Für mich ist das einfach unterwegs sein in den Bergen, ist das wie das Spannende. Und diese Stimmungen, ich bin halt gerne bei schlechtem Wetter draußen. Ich finde, das fühlt sich lebendig an. Und da, diese Stimmungen, die da entstehen, das ist ja wie im Kino. Also ich war letztens auf Diavoletza oben und das war wie im Kino. Du konntest hinschauen und 5 Minuten später war das anders. Das ist die Zeit, die steht einfach still und das entstehen Sujets und das ist, du kannst einfach nicht anders. Das ist einfach wunderschön zum Zuschauen. Ja.
Ja. Mir geht das immer wieder so, dass Berge unterschiedliche Charaktere bekommen. Also wenn ich sie mit dem Bike fahre, wenn ich sie mit den Skiern gehe, wenn ich wandere. Gut, Gleitschirmfliegen habe ich mir noch nicht erarbeitet, möchte ich aber gerne unbedingt. Aber das ist das Faszinierende, aber das ist auch das, was mich an dieser Serie so fasziniert, ist, dass dass du die Bilder so, die Berge so zeigst, auch wenn ich den Moment nicht erlebt habe, wie ich sie immer wieder wahrnehme. Also das heißt, weil ich, bei mir ist es glaube ich so, dass ich häufig in die Berge gehen kann, wenn mich meine Sportler zum Beispiel nicht brauchen. Und ich selten, sage ich mal, bisher unabhängig vom Sport hier war. Und das heißt, dann kannst du geplant bei gutem Wetter eine Skitour machen. So, das heißt aber ganz häufig ist es so, ich habe ein Zeitfenster und kann los. Und deswegen, also mich hat das irgendwie tatsächlich deshalb so begeistert, diese kleinen Einblicke, weil ich damit auch Landschaften immer wieder ganz anders wahrnehme und auch diese Stimmungen, die dann entstehen, die am Berg entstehen, aber die ja vornehmlich in einem selbst entstehen. Also wenn der Berg bedrohlich wirkt, wenn das auch wie das Selbstgespräch von mir dann wandelt, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Kennst du das?
Ja, mega schön. Ja, ja, klar. Ja, das sind Persönlichkeiten, das sind Charaktere, oder? Und auch eines der Ideen mit den Fragments, das sind ja Fragments, das sind ja Teile von den Bergen, oder? Und auch mit den ersten Serien, ich habe ja dann, die Alpine Fragments sind ja dann ziemlich schnell auf Instagram gewandelt, in der Anfangszeit von Instagram, und weil es eine coole Plattform war, diese zu vertreiben. Und ich habe dann, die erste Ausstellung war dann auch wirklich, diese Fragments zurückzugeben an die Leute. Das war die Idee, dass wirklich die Leute wieder ein Stück dieser Berge, dieser Alpine Fragments wieder nach Hause nehmen können. Und die erste Serie, die 1 bis 100, die haben wir so gemacht, das Pay What You Want. Also das war eine Ausstellung, da konnte jeder kommen und was mitnehmen. Das war eigentlich ein ziemlich cooles Format. Und eben diese Fragments, diese Teile wieder nach Hause zu nehmen oder zu teilen, diese Berge, weil die sind ja für alle da.
Ja, das finde ich eine wunderbare Idee dabei. Machen wir eine kleine Rolle vorwärts in den Sommer. Mhm. Trail Matters ist ein nächstes Projekt von dir. Mhm. Was hat es mit dem Weg für dich auf sich? Also ich glaube, da hat sich ein Fotograf auf den Weg gemacht, im besten Sinne des Wortes. Dieses Projekt hat manchmal auch erstmal, wenn man das ein Bild davon sieht, es ist ein ganz schnöder Pfad am Berg. Nimm mich doch mal damit in deine Gedankenwelt. Sind diese Trail Matters alle im Engadin entstanden? Was ist in den Seitentälern entstanden? Ja. Genau. Und was ist vielleicht dein schönster Weg, den du fotografiert hast?
Genau. Ja. Bei mir geht es immer darum, auch mich selber, meine Fotografie und die Art, wie ich Geschichten erzähle, zu challengen und diese zu drehen und von anderen Blickwinkeln und anderen Layers reinzubringen. Also ich bin da ziemlich drauf bepocht, immer innovativ weiterzudenken. Das Trail Matters entstand dadurch, dass ich viel Mountainbike fotografiert habe und viel in der Mountainbike-Szene mit Brands und im Tourismus gemacht habe. Und ich immer wieder an diese Wege und an diese Trails rangelaufen bin und diese einfach wunderschön ausschauen, ohne Person drauf. Und das hat mich immer fasziniert, habe das auch dann angefangen, wie zu fotografieren. Ich glaube, das hat man ja auch, so der Surfer hat die Welle ohne Surfer. Das ist doch ein Bild, das sich reinzieht und es lässt ja viel Platz zum Träumen, für die Imagination, für die Vorstellung und zum Reintauchen. Und das hat mich immer fasziniert, weil du erzählst eine Geschichte, ohne dass du den Kern der Geschichte zeigst. Und das ist ja immer spannend, auch in der Fotografie, wie kann ich das machen? Und ja, viele sagen auch vielleicht, ich bin sehr geometrisch und grafisch reduziert, auch in meinen Bildern. Ich glaube, ich suche immer diese Linien und vielleicht ist es auch meine Art, diese Linien in der Natur zu suchen. Aber das hat mich immer angezogen. Ich habe dann so kleine Serien angefangen zu machen. Das waren jetzt diese Trail Matters und diese Trails in allen verschiedenen, im Hochalpinen, im Gestein, also in allen verschiedenen Varianten. Und ich habe das immer cool gefunden, aber habe irgendwie nichts daraus gemacht. Und dann haben so zwei, drei Kollegen, habe ich das mal gezeigt gehabt und die so, ja, das muss ein Buch werden. Und ich war mir da immer sehr unsicher, ob das jetzt genug war für ein Buch. Und ich habe das ein bisschen gepusht und schlussendlich ist dann wirklich das Buch direkt daraus entstanden. Ja.
Ja, ich finde es unheimlich spannend, was du sagst, dass im Prinzip da so eine Leerstelle entsteht. Das wäre wie eine Literatur. Also, also du hast die Leerstelle, das ist das, was das Gehirn zu füllen hat. Wenn du es betrachtest, das hat tatsächlich damit wie so einen poetischen Charakter, das Bild, plötzlich. Und das finde ich daran genial. Und ich glaube, damit kommen wir auch nochmal zu einer Sache, die für viele Menschen etwas ist, dass die Berge eine Art Sehnsuchtsort sind. Warum ist das so ein Sehnsuchtsort, der Berg?
Das hat viele Layers, das hat für jeden auch einen ganz eigenen Layer. Also bei mir ist es wirklich einfach das Draußensein, es ist Klischee und es ist gesagt worden, aber es ist wirklich Abschalten, es ist weg, das Mobile kommt weg und einfach raus mit Freunden, Bewegung, draußen sein. Also es gibt nichts Besseres, als irgendwo im Wald da diese Energie abzutanken oder irgendwo auf dem Gipfel da. Das ist einfach Gold wert. Du kommst nach Hause und das ist wie in den Ferien, oder? Also das ist, du warst 3 Stunden weg und es fühlt sich nach Ferien an. Es ist wirklich Regeneration, es ist, glaube ich, auch diesen Kontakt zur Natur, den zum Teil viele Leute vielleicht verloren gegangen ist oder in Vergessenheit geraten ist. Wir sind privilegiert, dass wir diese Nähe zur Natur noch haben und leben. Und das ist wirklich, für mich ist es daily, dass ich probiere, einfach rauszugehen, zu bewegen und draußen zu sein.
Ich glaube, dass diese Nähe zu der Natur, dass das so entscheidend ist, auch für die Wahrnehmung von einer Vergänglichkeit. Und das ist fürs Bewusstsein und für das Entwickeln von etwas so wichtig. Und ich glaube, dass das, was du ganz eingangs gesagt hast, dass es zum einen Maler gibt, die hierher gekommen sind, Schriftsteller, die hierher gekommen sind, bis heute Galerien Dorfbild von St. Moritz prägen. Ja? Und dass Menschen, die eigentlich kreativ arbeiten wollen, die Einfachheit und den Rückzug der Berge brauchen, um den Space wieder zu finden, um da drin zu arbeiten. Das fände ich unheimlich spannend. Und das ist sozusagen dein Zuhause. Das ist eigentlich der perfekte Ort, um sich als Künstler zurückzuziehen. Das finde ich unheimlich interessant. Jetzt würde ich gerne noch einen Bogen schlagen, und zwar, du bist ja eben jetzt hier auch zu Hause. Ich habe schon versucht, den Vorrednern so ein paar von ihren Secrets zu entlocken. Wenn du sagen würdest, so jetzt, natürlich gibt es die bekannten Sportsachen hier. Ich weiß aber, dass du auch in den weniger bekannten Ecken unterwegs bist. Du musst nicht deine Secret-Sachen verraten, aber vielleicht mal deine Top-Mountainbike-Tour im Engadin.
Ja, da gibt es unzählig viele.
Ja, deswegen.
Es gibt da wirklich verschiedene Sachen. Eines, was ich wirklich cool finde, ist einfach auf der Fucellas oben durch, also von Carvaccio auf Fucellas drüber. Das ist eine landschaftlich unglaublich coole. Die Trails sind wirklich einfach top zum Fahren, diese Abfahrt. Und die Aussicht ist einzigartig. Du fährst dann über dieses Hochplateau, eigentlich immer auf der Höhe, hoch und runter. Das ist wirklich einfach top. Und in letzter Zeit habe ich auch sehr viel Spaß gefunden, da im Wald ganz kleine Trails zu connecten. Also das ist auch, hört sich nach wenig an, macht extrem viel Spaß. Ja. Also ganz kleine Trails überall im Wald zu connecten und daraus Lines zu machen, das ist, macht sehr viel Spaß.
Wir müssen ins Wandern übertragen. Die Top 1 Wanderung ohne Lift Access. Jetzt Kovac ist Lift Access. Oder Hidden Spot.
Ja, klar. Ich finde diese Nähe zu den Gletschern finde ich immer sehr interessant. Das suche ich, glaube ich, auch immer. Das zieht mich schon an, diese magische Gletscherwelt, dieses Hochalpine. Von daher ist Pontesina das Tür zur Gletscherwelt, zur Bergwelt, und da gibt es unglaublich schöne Wanderungen. Und ich glaube, das macht eine Wanderung auch spannend, wenn du da diese Abwechslung hast, das Element Wasser in fließendem oder gefrorenen Zustand. Da gibt es rund um die Gletscherwelt des Pontesina gibt es unglaublich schöne Wanderungen. Ja.
Jetzt muss ich doch eine entlocken.
Hey, ich würde trotzdem wahrscheinlich irgendwie in Richtung Morteratsch hin und dann auf die Hütten hoch, wahrscheinlich irgendwie so, ja. Das wäre jetzt wahrscheinlich mein Tipp, ja.
Also auf die Boval?
Ja, Boval, also, ja, das ist mal, ja. Also, Classic.
Ja, aber...
Classic, aber gut.
Also ich glaube, das ist ein Classic, aber trotzdem auch keine ganz selbstverständliche, also die Alpinisten kennen das definitiv, ja. Aber das ist etwas, was... Auf jeden Fall nicht. Also normal, ich glaube, der normale Weg geht in der Mitte des Mutterratsch.
Und wenn du noch ein Special willst, Bitzmarnia ist einfach immer magisch, gell?
Ja.
Das ist ja.
Muss ich fairerweise sagen, Marnia Nord fehlt mir nach wie vor mit Skiern.
Ja.
Ich warte immer noch auf die Bedingungen. Ich habe diesen Winter einmal gezuckt und hatte tatsächlich hier noch. Also es gibt hier einen älteren Herrn in St. Moritz, den ich immer gerne frage, bevor ich irgendwelche wilderen Sachen mache. Und dann hat er gesagt, ach, warte lieber noch 2-3 Tage. Wir waren dann am Bernina, am Sassalmason oben. Aber ja, Marnia ist definitiv. Also im Sommer auch ein Highlight.
Ja.
Absolut. Und aber die Nordseite im Winter natürlich auch bis ins Becken. Und dann muss man sich dann ein bisschen auf allen Vieren hocharbeiten. Aber eine sensationelle Skiabfahrt. Und ich habe es tatsächlich vor 2 Wintern mal so richtig viel Schnee. Und dann haben wir uns sehr viel in Bernina ausgetobt, aber dann eben nicht. Da habe ich den Marnia etwas verpasst in Conditions. Und das ist einer meiner wichtigen Projekte.
Der kommt noch. Ja, aber Marnia mache ich einmal, also versuche ich jetzt immer mit meinem Vater einmal im Sommer zu machen.
Ja.
Und das ist wirklich auch vom Panorama, also diese Weite halt in alle Richtungen, ist Wahnsinn, oder? Das ist wirklich.
Ja, und der Berg prägt das Tal. Ich glaube, das ist auch etwas. Also wenn du auf dem Berg stehst, hast du natürlich auch eine fantastische Übersicht in beide Richtungen. Und ich finde es interessant, dass du auch bereits ins Bergell hinunterschauen kannst und in Richtung Badile.
Ja.
Das ist natürlich auch, ja, glaube ich, eigentlich Alpingeschichte, wenn man das sich so vor Augen führt, wo man dort an welcher Stelle man dort steht. Du hast gerade einen interessanten Stichpunkt gegeben. Ich habe gehört, dein Vater hat ein ganz besonderes Hobby, ist nämlich Schlittschuhfahren auf den gerade zugefrorenen Seen. Kannst du das mal für unsere Hörer illustrieren? Das ist, glaube ich, eher eine Sportart, die Einheimische hier betreiben. Wie nennt man das genau und was für ein Reiz steckt in dieser Sportart?
Genau, ja, das ist wirklich was wahrscheinlich sehr lokal angebundenes. Für mich ist das, was mir ja quasi in die Wiege gelegt worden ist, das ist was, was in unserer Familie eine lange Tradition hat. Mein Vater hat eine ganz große Liebe oder Passion für das Schlittschuhlaufen auf den gefrorenen Seen hier im Tal. Es ist für mich es ist einfach eines der schönsten Erlebnisse, das es gibt. Also das, auch das Schlittschuhlaufen auf diesen Seen mit einer dünnen Eisschicht dazwischen, das ist wirklich einfach ein magisches Erlebnis. Mein Vater ist einer, der muss immer einer der Ersten auf den Seen sein. Das ist so bei ihm ingrained im Kopf. Das ist wirklich so eine seiner. Dann wird's, im November wird er nervös und ruft mich an. Du, also dieser See ist jetzt zugefroren. Der beobachtet auch diese ganzen Seen und weiß genau, dieser Teil ist dann gefroren und dieser Teil ist dann gefroren. Da haben wir so viel Dicke, da geht's nicht. Ja, und diese, auch diese Sicherheitsaspekte reinzubringen. Hey, und dann, wenn du das hast, das ist einfach magisch. Das ist wirklich eines der schönsten Gefühle, das es gibt, da über dieses Eis zu gleiten, auf diese paar Zentimeter dicken Schicht über das Eis zu gleiten. Das ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Und du hast das Zeitfenster, ist manchmal so klein, bis es halt wieder draufschneit, dann ist die ganze Magie wieder vorbei. Und das ist wirklich, ja.
Ich finde das Phänomen wunderschön. Ich habe es auch erst kennengelernt. Ich habe seit diesem Winter jetzt auch Schlittschuhe, eher für das Eishockey, aber noch nicht für das. Ich habe also Schwarzeis heißt das Phänomen. Genau. Das heißt, es friert, bevor es Schneefall gibt. Und das heißt, man braucht eine Trockenperiode, dass das Ganze funktioniert. Wie dick muss das Eis so minimal sein? 1 Zentimeter?
Rein physisch ist mit 4 Zentimeter sollte man einen Wagen draufstellen können.
Ja.
Aber nein, also klar, also auch da ist Vorsicht zu genießen. Also das ist wirklich das. Fühlt sich manchmal nach, wir gehen mal raus und schauen, aber das ist nicht so. Also es ist alles sehr durchdacht und beobachtet. Das Rest, ich vergleiche es immer mit dem Freeriden, es hat die gleichen Komponenten, oder? Es ist wie so, du triffst alle Maßnahmen, die Natur hat das letzte Wort, aber ja, auch da Vorsicht genießen und lieber mal einen Tag länger warten als einen Tag kürzer. Es ist auch wichtig, dass du weißt, wie es friert, wo es friert, das ist alles... Know-how, das du dir aneignen musst, damit du einfach sicher unterwegs sein kannst auf dem Schwarzeis.
Ja, ich kann das nur vom Freerider wahrscheinlich, wenn es mit Wind friert, wird das Eis weniger stabil, ist das korrekt?
Ja. Na, beim Eis ist es schon solider, oder? Also du kannst da wirklich ein Loch machen und wenn es halt 5 cm hat, dann hält diese Fläche. Aber du musst halt schauen, wo diese Übergänge sind, oder? Vielleicht ist ein Fleck gefroren und der andere Fleck ist aufgewindet oder es hat Löcher drin. Das musst du wissen, weil die Löcher sind vielleicht 2 Zentimeter und das reicht dann vielleicht nicht. Und ja, da gibt es schon auch Reality-Checks, die nicht so schön sind, aber man muss immer das Positive sehen und das genießen. Ja.
Jetzt habe ich mich gefragt, hast du das auch schon fotografiert, das Schwarzeis?
Genau, ich habe ja auch schon ein Buch gemacht, das war mein zweites Buch, das Nair. Ich habe da diese Kultur des Schlittschuhlaufens auch den hochalpinen Seen dokumentiert, weil das war halt immer was Einzigartiges. Und wenn ich gereist bin und oder irgendwo anders abroad war und die Leute gefragt haben, wo wohnst du? Und ich halt Bilder gezeigt habe oder Videos, wie wir da auf diesen Seen Schlittschuh laufen, das war halt immer so, nein, das gibt's gar nicht. Und ja, das Reisen hat mir dann dieses Bewusstsein für dieses Schlittschuhlaufen wieder ein bisschen aufgezeigt. Ich wusste schon immer, dass das speziell war und das hat sich auch immer, fühlt sich bis dato immer noch speziell an. Und jetzt bringe ich meine Kids aufs Eis. Aber wenn du das den Leuten zeigst, das ist halt schon was ganz, ganz Besonderes und ein Privileg, glaube ich, ja.
Mega cool. Ich loop noch mal eine Idee weiter. Ich glaube, dass dein eigenes Sporttreiben die Quelle auch oder eine Inspiration für Projekte sein kann. Kannst du uns noch mal ein bisschen weiter mit in dein Sporttreiben mit hineinnehmen? Weil ich glaube, dass du hast einen unglaublich natürlichen Zugang zum Sporttreiben. Was treibt dich da drinnen? Ja? Oder musst du überhaupt getrieben werden? Also ein bisschen getrieben ist man natürlich. Aber um diese Spielarten, also wir haben jetzt schon über das Mountainbiken, über das Wandern, wir haben das Schlittschuhfahren, aber wie gehst du da vor?
Es ist alles Feeling. Ja. Es ist, ich glaube, also bei mir ist es so, ich suche immer das Feeling, oder? Und das ist egal in welcher Sportart, du suchst ja dieses Gefühl vom Spaß haben, vom draußen sein, wie wir es erwähnt haben, oder vom Loslassen oder mit Freunden was zu erleben, das Erlebnis oder das, dieses Adventure, dieses lebendig fühlen. Das ist das, was ich... und das Format ist eigentlich wie egal. Ja. Also das ist wie so... Früher war Snowboarden, oder ist es immer noch, aber es wandelt und es geht und es nimmt verschiedene Formen an. Ich bin da auch sehr neugierig, ich bin da auch sehr offen. Also ich gehe da wirklich an, sei es Schlittschuhlaufen, Snowboarden, Biken, Running. Also es ist wirklich, das Format ist wie sekundär. Das Feeling, ich glaube, Chasing that Feeling ist das, was das reduziert sich auf das. Oder? Und das ist auch in der Fotografie wieder so. Das ist ja auch ein Feeling und oftmals ist ja da, wie du sagst, das ist schon wichtig, dass der Sport dann die Tür ist für die Fotografie, für das Bild oder umgekehrt. Also bei mir ist es manchmal, geht es in beide Richtungen, oder?
Das hast du so wunderbar erklärt. Ich glaube, wir haben jetzt hier einen ganz tollen Einblick von einem Engadiner bekommen in sein Leben, Treiben, im Tal und außerhalb des Tals. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Philipp. Wir verlinken deine Galerien, wir verlinken deine Website, dass man dich finden kann. Man findet dich in Pontresina, aber wo man dich im Web finden kann. Und ich sage ganz herzlichen Dank für die authentischen Einblicke.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und bis bald, habt einen schönen Sommer.
Danke dir, mach's gut und ein schönes, schönes Danke. Willkommen im Podcast Radio.
Ja, vielen Dank. Das ist für mich auch ein Novum.
Ja, ich finde es mega cool. Ich stelle dich mal ein bisschen vor und du korrigierst mich einfach immer, wenn ich Fehler mache. Ich habe mit Daniel Hollinger einen Gast hier im Kickers Radio, der die erste Surfschule der Schweiz gegründet hat, wahrscheinlich mehr Zeit seines Lebens außerhalb des Engadins verbracht hat als im Engadin. Doch ist er ein Eingeborener aus dem Tal hier. Und er betreibt heute im Engadin die Chiesa Matrice, ein Hostel, ein Airbnb, ein Breakfast gibt es nicht, aber ein Hostel, in dem wahrscheinlich die namhaftesten Sportler ein- und ausgehen. Du wirst wahrscheinlich die Namen deiner Kunden nicht verraten, aber ich kann sagen, dass hier von der Familie Brownlee über Eilish McCogan, Laura Muir, von British Athletics viele Athleten, aber auch so Menschen wie Laura Philipp oder Daniela Kleiser ein- und ausgehen und dem Haus einen ganz besonderen Geist einhauchen. Daniel, wie bist du auf die Idee gekommen, dein Haus in ein Hostel, ein Airbnb umzuwandeln?
Also erstmal, dass der Begriff Hostel trifft es in dem Sinn nicht so ganz. Es sind Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe unter einem Dach. Und ursprünglich waren das Wohnungen, Personalwohnungen. Und zwar historisch Personalwohnungen oder Personalzimmer des benachbarten Hotels Stahlbad. So hat das geheißen früher, weil es da eine Mineralquelle hat mit einem sehr hohen Anteil an Fe, Ferrum, also an Eisen.
Eigentlich ja gut für die Athleten, wenn die Athleten das trinken. Dass ja, genau. Es ist zum Höhentraining eine schöne Ergänzung, wenn es eine eisenhaltige Quelle hat.
Die Quelle ist ja jetzt unten beim, also 150 Meter von unserem Haus entfernt, beim Heilbad. Da kann man einfach hingehen und einen Becher runterstellen und trinken.
Das habe ich schon getan. Ja,
natürliche Kohlensäure, also nicht so viel natürlich wie in einer Coca-Cola, aber ein wahnsinnig erfrischendes Getränk. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, das war, glaube ich, 2014, als ich aus Australien zurückgekommen bin. Da waren die Wohnungen, die hier im Haus sind, eigentlich zum größten Teil Personalwohnungen von Leuten, die hier saisonal gearbeitet haben oder auch gewohnt haben. Mhm. Dauermieter. Und dann ist eine der Wohnungen, und da war die Fluktuation relativ hoch. Und da ist eine der Wohnungen frei geworden und ich habe meinem jüngeren Bruder, der hier die Schreinerei hat im Haus, gesagt, ich möchte einen Versuch machen mit einer dieser Wohnungen, ein Airbnb. Ich habe das kennengelernt in Australien. Und dann haben wir die ausgebaut und auf Airbnb gestellt. Und das ist sofort losgegangen wie verrückt. Und das habe ich ein Jahr gemacht und dann ist eine andere Wohnung frei geworden im Haus. Und dann habe ich gedacht, ja, never change a winning team. Machen wir das gleiche Spielchen noch einmal. Und so ist eigentlich Jahr für Jahr eine Wohnung dazugekommen, die ich auf Airbnb gestellt habe.
Und wie sind dir die Sportler zugelaufen?
Das ist eine lustige Geschichte. Eines Vormittags fährt ein Typ mit seinem Fahrrad da unten auf dem Parkplatz. Und ich war gerade am Fenster und habe ihn gefragt, ob er was suche. Und dann hat er auf Englisch geantwortet, I'm looking for Daniel. Und da habe ich gesagt, okay, so that's me. Und das war Nick Samuels, das ist der Mann von Sonja Samuels. Das ist eine britische Marathonläuferin, die in Rio dabei war. Und die wohnten bei Bekannten von mir, hatten die da ein Zimmer und haben hier trainiert. Das war 2000 und ich glaube 16, 15, 16. Und dann hat er eben erklärt, er könnte da nicht mehr dort wohnen, weil das Zimmer, das sie gemietet hatten, irgendwie anderweitig belegt wurde, ob ich hier nicht irgendetwas hätte. Dann habe ich gedacht, ja, die kommen irgendwie normal rüber. Ich zeige dem mal, was ich habe. Und dann waren die 2 oder 3 Wochen im Sommer hier. Und das war eigentlich der Auslöser. Alles, was nachher passiert ist, auf der Basis von Word by Mouth.
Das ist aber spannend, weil jetzt inzwischen, ich glaube, wirklich auch hier an deinem runden Esstisch oder...
Ja, da sitzen alle.
Ja, da geben sich wirklich Top-Sportler die Klinke in die Hand.
Ja.
Und das gibt in meinen Augen wirklich einen coolen Spirit. Und so sind wir, glaube ich, auch, Laura und ich glaube, in die Chiesa Madrisa gekommen. Ja.
Es ist eben so, was ich gemerkt habe, also den einen Namen ist kann man problemlos, weil es schon fast historisch ist. Die Elish McColgan ist mal hier aufgetaucht. Und ja, sie hätte gehört von Nick Samuels und Sonja. Und dann habe ich gesagt, ja, es hätte Platz für sie. Und dann war die im ersten Sommer etwa 7, 8 Wochen hier. Die war komplett alleine hier. Das war für die, von außen gesehen, wie in einem Kloster. Trainieren, essen, schlafen. Und ich habe sie dann mal gefragt, wo denn ihre Kolleginnen und Co-Competitors seien. Die meisten von denen waren über den englischen Leichtathletikverband noch in Südafrika. Und sie hat dann gesagt, ja, sie würde nicht gerne dorthin gehen. Es sei ihr einfach zu unsicher. Sie musste immer in Begleitung rennen und weil sie Langstreckenläuferin ist, sind das dann Distanzen, oder? Das ist nicht ohne Risiko. Und hier könnte sie einfach so aus dem Haus, hier kennt sie niemand. Und sie hat sich hier sicher gefühlt und wohl gefühlt und ist dann ein paar Jahre immer wieder gekommen. Und auch dort wieder, das ist so wie eine Lawine ist entstanden. Die haben dann gefragt, wo warst du? Ja, sie wäre eben in St. Moritz. Ja, aber das ist doch viel zu teuer. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ein bisschen ein falsches Bild, das man hat von St. Moritz, was ja ein interessantes Thema ist sowieso. Und dann sind die Nächsten gekommen und die Nächsten und die Nächsten und die Nächsten. Ein Titel nach dem anderen ist hier aufgetaucht. Ich war nicht wahnsinnig vernetzt in dieser ganzen Leichtathletik-Szene. Manchmal habe ich Leute erkannt, weil ich die, sagen wir, aus Fernsehübertragungen gesehen habe. Aber sonst hat mir das nicht wahnsinnig viel gesagt.
Ja, ich darf aber sagen, heute bist du ein Leichtathletik-Experte, ein Triathlon-Experte. Ja. Und hast natürlich, also ich glaube, natürlich ist es auch besonders schön, dann mitzufiebern, wenn man die Menschen aus dem Leben kennt und wie sie dann hier viel Zeit verbracht haben und unter Umständen zu Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Diamond League Meetings und so weiter ausschwärmen.
Also das, merke ich, hat sich für mich natürlich geändert in dem Sinne, dass ich im Winter sind es eigentlich Ferngäste hier. Die kenne ich nicht im Normalfall, die kommen auch nicht wieder, weil sie einmal hier in die Ferien gehen, einmal dort in die Ferien. Aber es gibt auch jetzt im Winter natürlich die Returners. Aber im Sommer sind die Athletinnen und Athleten halt eben länger hier. Die brauchen ja offensichtlich auch eine gewisse Zeit, um sich die positiven Nebenwirkungen des Höhentrainings da irgendwie ins System reinzuziehen. Und das hat dann dazu geführt, dass, wenn ich in den Medien gewisse Veranstaltungen mitverfolge, das ist noch schön dann zu sehen, ja, die kenne ich und den kenne ich. Und dann fieberst du natürlich ein bisschen mit denen mit.
Ja. Ich mache mal einen kleinen Schwenk. Du bist im Engadin groß geworden?
Ja, groß geworden nicht. Ich bin hier aufgewachsen.
Du bist hier aufgewachsen?
Jawohl. Und dann mit 13 bin ich eigentlich aufs Gymnasium. Das war noch hier im Tal. Und dann mit 16 bin ich eigentlich aus dem Tal raus aufs Gymnasium in Chur und dann immer weiter weg.
Ja. Wenn ich richtig bin, hast du aber die erste Surfschule der Schweiz am St. Moritzer, am St. Moritzer See.
Das ist so, das gegründet. Ist richtig, im 73, ja. 1973.
Und von dort aus bist du auch dann aus dem Engadin, ich glaube, das ist wirklich das Spannende, das ist auch eine der damals junge Sportart hier bereits früh hier in das Hochtal gekommen. Heute ist eigentlich die Surf-Community am Silverplaner See zu Hause.
Das ist richtig, ja.
Und Du bist durch das Surfen sicherlich auch dann zum Weltreisenden geworden. Ist das korrekt?
Das ist richtig, ja. Also ich bin natürlich dann, ich habe auch an Wettkämpfen teilgenommen. Nicht mit super Erfolg, aber mit einem doch recht guten Erfolg. Und da kommst du einfach herum. Zwei Winter war ich auf Hawaii, das war 1980 und 81. Genau. Ja, und dann kommst du ein bisschen rum.
Hast du da Menschen wie Robbie Nash kennengelernt?
Ja, ja, klar. Das war ein Kind damals.
Ja. Der ist 10 Jahre jünger als du, ungefähr.
Der ist gut 10 Jahre jünger als ich. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr genau ans Alter.
Ja, ich finde das total spannend, weil das natürlich du hast dort eine Kulturbewegung mit dem Windsurfen, glaube ich, kennengelernt und auch eigentlich ein Pionier da drin, was dich dann zum Reisen gemacht hat. Und ich glaube, das Spannende ist, du hast dann eben auf Hawaii gewohnt, du hast auf Tasmanien gelebt.
Ja, in Australien.
Ja, in Australien. Was zieht dich ins Engadin zurück?
Alles. Also ich, egal wo ich war auf der Welt, ich verankert, emotional, psychologisch, kulturell bin ich hier.
Was ist das, wenn du das beschreiben solltest? Kannst du das beschreiben?
Das ist wie ein Baum, der seine Wurzeln an einem Ort hat. Und das geht auch familiär. Also mein Vater ist eigentlich hier zugezogen nach dem Krieg. Und meine Mutter ist hier aus dem Bergell. Und die Familie geht 500 Jahre zurück. Also mein Blut geht da im Bergell seit 500 Jahren Richtung Italien. Also ich bin einfach hier verankert.
Wenn du, ja, neben diesen biologischen Wurzeln, ist das schon noch ein besonderer Ort. Und du hast viele besondere Orte, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Gerade die zwei Orte, die ich benannt habe, aber du kennst eben auch viele, viele andere schöne Orte auf diesem Planeten. Was macht diesen Ort hier zu einem, neben deinem Geburtsort, zu einem Kraftort, zu einem magischen Ort, der von Sportlern bis Künstler bis Reisende in sein Band zieht?
Also was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist das Licht. Das ist für mich, steht im Zentrum. Und dann kommt dazu die Temperatur, also das Klima. Es gibt sehr viele schöne Gebiete und Orte auf der Welt, die einfach zu Hause, die ja zu heiß sind für mich. Du kannst Thailand schön finden, aber man kann da nicht wohnen. Ich kann da nicht wohnen. Mein ganzes System ist eigentlich eingerichtet, halt dadurch, dass ich halt hier aufgewachsen bin, auf eine gewisse Höhenlage, eine gewisse Temperatur, einen Wechsel der Jahreszeiten. Also es ist schon die Umgebung und die Natur, die da eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt.
Ich mache noch einen kleinen Schwenk. Wir haben im Außen in der Wahrnehmung, ich glaube, einmal die Schweiz. Mhm. Wir hatten gerade kurz vorneweg während dem Essen schon drüber gesprochen, in Abgrenzung zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Demokratie hier funktioniert, ja, und wie sie in anderen Ländern funktioniert. Und auf der anderen Seite dann dieses, sage ich mal, vorurteilbehaftete St. Moritz. Nein, es ist kein Vorurteil, sondern es ist eben auch ein Ruf des Ortes, der über die Grenzen hinaus hallt. Und wenn man jetzt da den Blick drauf wendet, ja, welche Stärken siehst du da dran? Und ja, was hat dich das vielleicht in deinem Leben gelehrt, dass du auch das hier besonders liebst?
Ich glaube, man muss das auch ein bisschen historisch anschauen. Also dieses Gebiet und seine Entwicklung, das hat ja nicht vor 30 Jahren angefangen. Die ersten Leute, die hier dieses Tal besucht haben, kamen wegen der Heilquelle. Also die ist von Paracelsus sogar erwähnt. Und damals, das 17., 18. Jahrhundert, wer ist da gereist? Das waren die Reichen. Und das ist so ein bisschen vor sich hingedümpelt, bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, nehmen wir mal 1850 als Ankerpunkt. Das ist eigentlich die Zeitspanne, in der dann vor allem die Engländer Europa reisemäßig erobert haben. Das gilt nicht nur für das Berner Oberland oder für Frankreich oder Italien sowieso, sondern auch eben für dieses Gebiet hier. Und am Anfang waren es vor allem Sommergäste. Winter war für die Leute aus, die in Städten gewohnt haben, wenn wir bei den Engländern bleiben, die englische Oberschicht, die ist im Winter nicht gereist, sondern die ist im Sommer gereist, nach Frankreich und eben in die Berge. Und der Winter ist hier ein sehr spezieller Winter, weil wir auf der alten Südseite sind. Es ist ein trockenes Klima, es ist schneesicher und es hat enorm viele Sonnentage. Das haben die Leute natürlich nicht gewusst. Und einer der Hoteliers damals, der ein Hotel hatte für die Sommergäste, hat den Engländern eine Wette angeboten. So geht die Sage. Kommt im Winter, ich werde euch in Hemdsärmeln begrüßen mit einer Sonnenbrille. Und wenn es euch nicht gefällt, zahle ich euren Aufenthalt. Und wenn es euch gefällt, zahlt ihr es und ihr kommt wieder. Das ist so der Anfangsmythos des Tourismus. Aber um zurückzukehren, dass man das geschichtlich ein bisschen anschauen muss. Im Anfang war der Reichtum der Leute, die hierher gereist sind. Und das Image, das dieser Ort hat, dieser ein Ort der Superreichen zu sein, das stammt eigentlich aus den Anfängen des Tourismus. Also bis zum Ersten Weltkrieg waren hier Könige, Kaiser, Zaren, whatever, als Gäste. Und dann ist diese Welt untergegangen mit dem Ersten Weltkrieg. Diese politischen Systeme sind eigentlich untergegangen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es dann wieder angefangen mit dem Wiederaufbau. Da waren zuerst ein bisschen Amerikaner da und dann vor allem Deutsche. Also die neureichen Deutschen, die durch den Wiederaufbau zu Wohlstand gekommen sind, aber eben auch die Familien, die im Krieg ihren Reichtum in die neue Zeit gerettet haben.
Ja.
Und das Image, das wir haben in St. Moritz, das bezieht sich auf diese Leute. Von diesen Leuten lebst du nicht. Die leben in einer eigenen Welt. Das ist eine verschwindende Minderheit, die sich an einzelnen Events und an einzelnen Tagen hier im Winter zeigt. Und in den Medien wird das dann natürlich millionenfach verdoppelt und verdreifacht. Aber der Ort lebt eigentlich von sogenannten normalen Leuten. Das sind Leute, die kommen während der Schulferien oder wenn sie andere Ferienzeiten haben, auch anderen Ferienzeiten. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht alles über diesen super, diesen Oligarchen-Maßstab bricht. Und das Gleiche hat sich eben aber gespielt mit der, in der Diskussion mit den Athleten. Well, that's too expensive, St. Moritz. Ja, wo gehen die sonst hin? Ja, irgendwo in Frankreich, in den Pyrenäen. Da müssen sie ein Auto haben, da muss man hinfliegen. Hier kannst du mit der Eisenbahn herfahren. Ein Auto brauchst du hier nicht mehr. Es ist so kleinräumig. Und das hat sich dann eben schon eben weiter erzählt.
Ja, ich glaube, also gerade mit dem Boom des Ausdauersports und einer extremen Leistungsentwicklung und kommt eigentlich kein moderner Ausdauersportler im Augenblick an Höhentraining vorbei, wenn er zum Kreis der Besten zählen möchte. Ja.
Es gibt natürlich Alternativen zum Oberengadin und ich nehme jetzt einmal die Region, oder? Die trainieren ja nicht nur in der Ortschaft St. Moritz, sondern da wird das ganze Gebiet abgeradelt und abgerannt. Die Eilish McColgan hat es auf einen Nenner gebracht. I do not feel safe in wo auch immer die hingehen. Die Briten gehen nach wie vor nach Südafrika und leben da mehr oder weniger in einem Compound. Und das ist mehr oder weniger abgesichert, abgesperrt. Hier gehst du bei mir aus dem Haus und dann spazierst du ins Café. Und niemand kennt dich. Niemand will dich kennen. Das ist ein bisschen eine spezielle Situation in der Schweiz. Uns interessiert der Weltmeister des letzten Sommers nicht. Was soll ich mit dem? Der trinkt hier seinen Kaffee und isst seine Cremeschnitte. And that's it. Das ist auch der Grund, warum ich mich von Name-Dropping komplett fernhalte. Die Leute, die hierher kommen, wollen trainieren. Sie wollen ein sicheres Umfeld haben. That's it.
Ich glaube, damit können wir es auch an der Stelle belassen. Nächste Fragen für Menschen, die ins Engadin kommen. Ich habe die anderen Menschen, mit denen ich mich aus dem Engadin unterhalten habe, nach ihren Lieblingsecken gefragt.
Die sage ich dir nicht. Okay. Sonst geht der Overtourismus morgen dorthin. Nein, ich bin sehr viel. Wir haben hier relativ viele Gewässer. Das ist auch selten. Oder in einem Hochtal, das ziemlich flach ist, was den Talgrund angeht. Und da haben wir Seen. Also alles, was an den Seen liegt. Größere Seen, kleine Seen. Ich gehe, wenn ich spazieren gehe oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, immer den Seen entlang. Wasser.
Da zieht es dich hin.
Ja.
Es ist auch wirklich spannend, dass ein Bergmensch wie du sich so zum Wasser hingezogen
fühlt. Ja. Also ich könnte nie an einem Ort wohnen und habe das auch nie längere Zeit, wo es kein Wasser hat. Das ist für mich ein No-Go.
Wenn wir beim Wasser sind, brauchen wir doch ein oder zwei gute Tipps, die du guten Gewissens...
Ja, ja, natürlich oben der Silsersee, aber auch in den Seitentälern der Kavalocce-See. Dann die kleinen Badeseen, Les Marches und Les Stades. Aber auch dem Fluss entlang hat es da so unglaublich schöne, biotopartige Räume. Das ist wie in einem Paradies.
Ich glaube, ich würde gerne einmal auf den Kavalocce-See.
Jawohl.
Den kennen, glaube ich, wirklich nicht viele.
Das ist bei Maloja.
Ja.
Also am oberen Ende des Oberengadins geht es da in südliche Richtung, in das Val Forno. Da hinten ist ein Forno-Gletscher. Also das ist ein Hochalpin da hinten. Und da hat es einen See. Super.
Vielleicht erkläre ich ganz kurz, wie er dorthin kommt noch. Dort geht er. Man kann entweder... mit dem Bus ans Ende des Tales fahren.
Absolut, ÖV.
Und dann dorthin wandern.
Ja.
Es ist doch gut mit dem Fahrrad von St. Moritz
problemlos
erreichbar.
Ja.
Es ist so, dass es tatsächlich bis Maloja komplett flach ist.
Ja.
Und ab Maloja steigt es wahrscheinlich um 150, 200 Höhenmeter an.
Genau, so eine Stufe.
Kommt auf ein neues Hochplateau.
Ja.
Und dort oben ist eigentlich eine sehr ursprüngliche Landschaft mit 1-2 Bauernhöfen,
ja,
dem Kavalocce-See. Und ich glaube, wirklich eine einmalige Ruhe, die dort eingeht, weil einfach kein Verkehr mehr dort ist.
Ja.
Im Winter kann man das sogar mit Langlaufskiern erreichen.
Ja.
Und
die 120 Meter sind dann nahrhaft.
Das ist anstrengend. Ja. Das ist eine der giftigsten Leute, vor allen Dingen dann, wenn es wirklich kalt ist und der Schnee stumpf.
Ja.
Ich kann mich daran erinnern, denn ich habe das mit meiner Frau mal gemacht mit dem Langlaufen. Und ich habe den Bus aus Maloja zurückgenommen.
Mhm. Ja.
Weil ich dann das war kein Maloja-Wind, sondern eben der Wind kam aus Richtung
Nordwind, ja.
Nordost eher.
Jawohl.
Und dann waren meine Energiespeicher dem nicht mehr gewachsen. Die.
Aber das Gute ist eben, die Linie im Tal ist durch den öffentlichen Verkehr super abgedeckt. Da brauchst du kein Auto.
Ganz gut. Daniel, ganz herzlichen Dank für die tollen Einblicke. Vielleicht mache ich jetzt noch ein bisschen Werbung für dich. Ich darf das. Die Chiesa Matrisa ist wirklich ein Raum für Wintersportler, Sommersportler, Familien, Kinder. Direkt hinter dem Spielplatz im Sommer, 200 Meter bis zum Track. Im Winter direkt an der Loipe gelegen und zu Fuß sind es 5 Minuten bis zur Signalbahn. Und in Sichtweite zum Overwerber,
genau,
dem Hallenbad hier,
ja.
Ist das wahrscheinlich das, der optimale Ausgangspunkt für alle die ja, das Engadin so erleben wollen, wie wir es in den vergangenen Minuten beschrieben haben.
Ja, die Lage ist eigentlich eine glückliche Lage. Das war früher in meiner Kindheit hier eher so ein bisschen die dritte oder vierte Adresse von St. Moritz, weil der Tourismus sich im Dorf abgespielt hat.
Es ist im Winter fairerweise auch die kalte Seite.
Das ist so, ja.
Weil es im Schatten des Metzi liegt.
Ja.
Und da kommt natürlich im Winter nicht so viel Sonne hin.
Ja.
Aber in Zeit des Klimawandels macht es das auch verdammt schneesicher mit den Leuten.
Ja, man kann vor dem Haus die Langlaufskier anziehen und los geht's. Ich sage den Athleten auch im Sommer oder den Athleten, jeden Morgen musst du eine existenzielle Entscheidung treffen. Gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links?
Aber vielleicht ist auch genau diese Einfachheit, die du so beschreibst, nicht genau das, was die Athleten wirklich besser macht,
ja,
dass die Verlockung hier einfach nicht zum Leben kommt.
Du hast, was du brauchst, vor dem Haus. Und du hast ein Dach über dem Kopf. Mehr braucht es nicht.
Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Daniel, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast, einen Einblick zu geben.
Vielen herzlichen Dank dir.
Ihr findet in den Shownotes den Link zu Daniels Chiesa Matrisa. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns gerne. Vielen Dank.
Ich danke dir.